Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 108 und wir nehmen heute am Sonntag, den 21. April 2024 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und am anderen Ende der Leitung sitzt die rasende Reporterin von Amsterdam, Sonja Riegel. Hallo Sonja, ich grüße dich.
Hallo Sascha, ich habe kurz gedacht, du sagst der Podcast zum Eurovision in Konzert.
Ja, genau, das machen wir später, aber wir haben ja ein gemeinsames Event zusammen erlebt, was ich irgendwie ganz schön fand, ne? Wir haben uns irgendwie seit über 4 Jahren nicht mehr im realen Leben getroffen und das haben wir endlich mal wieder nachgeholt, ne?
Ja, zuletzt haben wir uns Ben Dolic vorstellen lassen, glaube ich, ne?
Genau. Und wir haben uns dann von Herrn Schreiber irgendwie ganz viele schöne Sachen erzählen lassen und also es war Wahnsinn, aber es ist ja leider auch nicht dazu gekommen. Ja. Ja, wir werden natürlich heute über Eurovision in Konzert irgendwie auch sprechen. Das ist ja auch für diese Folge auch so angeteasert. Aber es hat natürlich auch eine ganze Menge noch an News gegeben. Na, eine ganze Menge nicht, aber wir wollen das nochmal ein bisschen zusammenkehren. So kurz bevor wir irgendwie nach Malmö dann auch aufbrechen, vermeintlicherweise. Und ja, für alle die sich heute zum ersten Mal hier einschalten in diesen Podcast. Wir sind der Podcast zum Eurovision Song Contest, nicht der Podcast, aber einer von diesen Podcasts. Und der diesjährige ESC, der liegt gar nicht mehr so in weiter Ferne. Der wird ja immer veranstaltet in 2 Semifinals und einem Finale. Die beiden Semis finden am 7. und am 9. Mai und das Finale am 11. Mai 2024 in der Malmö Arena, das ist in Schweden, findet das statt. Weil ja im letzten Jahr Loreen mit Tattoo für Schweden gewonnen hat, also darf das Land auch wieder diesen ESC austragen. Und da lassen sich ja die Schweden nicht zweimal bitten. Das machen sie natürlich irgendwie dann zu Genüge. Ja, und wir begleiten euch sozusagen in dieser Saison immer, bis das große Finale war und darüber hinaus und gucken uns natürlich immer mal an, so was so drumherum passiert, weil ja, wenn man das des Öfteren mal, wenn die Leute fragen, ja, was machst du eigentlich so in deiner Freizeit, dann sage ich ja immer, ja, ich bin ESC-Fan, was, das ist ja nur irgendwie einmal im Jahr. Nein, erstmal ist es ja dreimal im Jahr und dann passiert ja auch noch ganz viel drumherum. So wie auch Eurovision im Konzert, da sprechen wir dann nachher nochmal drüber. Wir haben uns jetzt gerade noch entschieden, dass wir erstmal nochmal so ein paar News nochmal zusammenfegen sozusagen. Und da gibt es schon mal so die erste Nachricht. Ja, die hat jetzt auch tatsächlich so ein in der Fan-Community, ich glaube, also ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich so ein bisschen so zwiegespaltene Meinung herausgefordert, aber die waren sozusagen sehr, sehr weit teilweise auseinander. Und es geht um neue Regeln. Aus dem Hause Österdahl gibt es da nämlich neue Neuigkeiten. Und zwar die Startreihenfolgen im Finale, das am 11. Mai dann stattfindet, sollen die Produzenten des ESC mehr Freiheiten bekommen, wie das ganze Ding irgendwie ablaufen soll. Also nach wie vor soll es wohl so sein, dass die Big Five, also zu denen gehört ja unter anderem Deutschland, das sind die 5 Länder, die sowieso schon für das Finale gesetzt sind und die Finalisten, die ja dann sich im Semifinale für das Finale qualifiziert haben, sollen weiterhin ihr Recht auf so einen ungefähren Startplatz irgendwie bekommen. Das heißt, sie losen, also sie ziehen ein Los und darauf steht ja dann meistens erste oder zweite Hälfte. Da soll es jetzt eine Änderung geben und zwar bei der Hälfte der 26 Finalisten, also bei 13, soll das auch weiterhin so bleiben. Bei den 13 anderen, die dann das losziehen, die haben dann also nicht Niete da drauf stehen, aber sie haben da drauf stehen Producers Choice. Und das sind die Plätze, da können die Produzenten selber entscheiden, an welcher Stelle des Finals wird dieser Act antreten. Da gibt es jetzt noch eine kleine Ausnahme, kleiner Fun Fact. Start Nummer 1 ist bereits für Schweden gesetzt. Das Teilnehmerland oder das, die Host Country darf ja schon den Startplatz im Finale auslosen oder das losziehen. Und die sind auf Platz 1 gestartet. Das heißt, Platz 2 und 25 in der Range findet das irgendwie halt statt. Ja, es gab ja schon viele Änderungen. Also die Hauptstimme muss live gesungen werden. Voting in diesem Jahr beginnt ja im Finale wieder ab Start Nummer 1. Also ganz zu schweigen von den Einschränkungen, die man ja jetzt auch schon die letzten 1, 2, 3 Jahre auch für die Medien auch erfahren haben. Ein weiterer Skandal, für manche haben das schon geäußert, oder ist das eher so eine produktionsbedingte Notwendigkeit? Was meinst du, Sonja?
Also erstmal generell finde ich, es passt einfach ins Bild zu dem, was die EBU halt so schafft die letzten Jahre. Also es ist, hat es dich verwundert? Mich hat es überhaupt nicht verwundert, dass sowas jetzt gekommen ist. Es ist halt so, wieder so typisch heuchlerisch jetzt. Also es tut ja jetzt wieder so, als gäbe es noch hier durch los, da kann man noch hier und da und es ist ja alles irgendwie Zufall. Und im Prinzip ist ja kaum noch was Zufall dann. Oder du machst weniger Zufall draus, weil du könntest ja auch sagen, jeder zieht seine Startnummer fertig. Aber es ist ja auch klar, warum das nicht gemacht wird. Einfach weil, ich meine, es ist eine Fernsehproduktion. Die wollen, dass die Leute dranbleiben. Die wollen geile Einschaltquoten. Die wollen dann angeben können mit ihren Zahlen und was weiß ich was und ihr Sponsoren an Land ziehen, wie auch immer. Du weißt ja, wie das läuft. Und dann wollen sie natürlich keine 5 Balladen hintereinander, wie auch immer. Und natürlich beschweren sich dann einige, die dann immer einen schlechten Startplatz kriegen, vermeintlich oder wie auch immer. Aber ganz ehrlich, aus deren Sicht, die wollen einfach, dass ganz viele Leute dranbleiben, sich das angucken und sagen, das war eine coole Show und das konnte man hintereinander weggucken. Denen ist doch scheißegal, ob Albanien am Ende 24. oder 19. wird. Denen ist auch egal, ob Österreich am Ende 15. oder 10. wird. Dass die Länder selbst sich darüber aufregen, ist doch klar, aber das ist doch, das geht doch der IBU sonst wo vorbei. Deswegen hat es mich nicht überrascht. Was natürlich nervig ist, ist wieder, dass sie wieder so rumtun, als wie, ja, lose ziehen und so. Dann lass doch diese ganze lose ziehen, Mist. Dann mach doch die Reihenfolge einfach komplett selber. Das wäre das Ehrlichste. Und da tun sie aber wieder so, als wäre es hier, jeder kann ziehen und ach, da und da hat der Glück gehabt und was weiß ich was. Das ist genau wie, wenn sie sagen, ja, die Proben, wir wollen die Künstler schützen, deswegen die Proben alle noch irgendwie nicht öffentlich und dann bringen sie selber Videos davon raus. Also das ist so, dann lüg nicht so rum. Du willst selber die Reihenfolge bestimmen, damit die für dich am besten ist. Ja, es ist eine Herangehensweise, versteht man, es ist eine Fernsehshow. Ja. Und deswegen, es hat mich nicht überrascht. Und ich verstehe jeden, den das anpisst.
Ja, also man könnte vermuten, das wird im nächsten Jahr für alle 26 Finalisten so gelten. Und das wird wahrscheinlich auch für die Semis dann auf lange Sicht so gelten, ne? Dass die Produktion das selber entscheidet, wann und in welcher Reihenfolge irgendwie welcher Song irgendwie auch erscheint, ne? Also vielleicht lost man noch aus erstes oder zweites Semifinale und alles andere lässt man dann irgendwie der Produktion entscheiden und machen und so weiter. Ich halte das auch nicht für eine besonders gute Geschichte. Also man kann sicherlich immer so ein bisschen den Einwand geben, ja okay, mit den Aufbauten, dass man nicht irgendwie 2 komplizierte Bühnenaufbauten hintereinander macht, das könnte Komplikationen geben. Andererseits könnte man das dann auch nutzen, dass man dann einfach auch dazwischen so eine längere Werbepause, also in den Ländern, wo es Werbung gibt, wird die dann eingespielt. In den anderen ist das dann ja meistens die Einblendung irgendwie in den Green Room irgendwie halt, dass man vielleicht auch nicht 3 Balladen hintereinander, aber ich meine, das hat man ja in den letzten Jahren ja auch schon im Grunde machen können. Dazu bräuchte es ja eigentlich nicht jetzt diesen Producer's Choice, aber ich denke auch irgendwie, also unser Merci Cherie-Kollege Marco Schreuder hat ja auch tatsächlich einen Skandal irgendwie auch in Social Media auch skandiert. Ich würde das auch tatsächlich so sagen, weil du hast schon recht, mich wundert es überhaupt nicht, was da aus dem Hause Österdahl seit seinem Amtsantritt irgendwie vor, was ist das, 3 Jahren, 4 Jahren irgendwie, ist das überhaupt gar kein Wunder mehr. Und womöglich versucht man Melodiefestivalen 2 da irgendwie zu installieren. Und das halte ich irgendwie nicht für eine gute Sache, weil es ist ja eigentlich ein europäisches Event und nicht das Event eines bestimmten Landes, was sicher in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren auch erfolgreich war irgendwie und immer mal den ESC auch ausgerichtet hat. Aber das ist ja, die haben ja dann nicht das Recht sozusagen in diesen Ablauf da so einzugreifen, dass man irgendwie denken würde, irgendwie, ach ja, jetzt ist es eigentlich auch nur noch ein Schweden-Event, finde ich irgendwie ganz, ganz schade.
Ja, andererseits ist es aber auch bei anderen Vorentscheiden nicht so unüblich, dass einfach die Produktion das festlegt, ne? Also das darf man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Das hat immer in den letzten Jahren dann beim ESC war das so eine, weiß ich nicht, Pseudo-Gerechtigkeit oder so. Das ist jetzt halt dann so ein bisschen aufgehoben, meine Güte. Das ist, wie gesagt, das passt einfach ins Bild und dann, aber verkauft's mir doch so, wie es, ja, hier mehr Freiheit und blablablub. Nein, sag einfach, wir wollen das fürs Fernsehen bestmöglich hinstellen und dann ist uns auch egal, wer da denkt, er verliert deswegen 3 Plätze oder so. Und das wäre einfach so das Ehrliche. Und das fehlt mir da wieder so ein bisschen.
Ja, nur beim Vorentscheid ist natürlich so, da ist es dann im eigenen Lande und da kann man dann natürlich auch das machen, was man will, beim ESC. Da treffen ja sozusagen die ganzen Länder aufeinander und da muss das dann ja schon auch ein bisschen fair irgendwie dann auch abgehen. Also das kann ja nicht irgendwie dann...
Ein Vorentscheid bitte auch.
Ja, gut. Das ist dann vielleicht, ja, so ein Allocation Draw auch für den deutschen Vorentscheid. Warum nicht? jedes kleine Event, was wir hier so in Deutschland auch nochmal zusätzlich zum ESC haben, herzlich willkommen.
Erste Hälfte, zweite Hälfte.
Ja, genau. Bei 5 Beiträgen oder so.
Genau.
Na, wir werden mal gucken, wie sich das Ganze auch dann tatsächlich entwickelt. Ja, und dann gehen wir mal einfach mal auch nach Deutschland. Da hat es auch tatsächlich nochmal ganz, in dem Falle würde ich mal sagen, auch überwiegend erstmal positive Nachrichten gegeben. Es hat ja, wir haben ja bereits in Folge 105 schon mal darüber berichtet. Es hat ja aufgrund von großen Sparmaßnahmen beim NDR zur Folge gehabt, dass es keinen Songcheck mehr geben soll und auch das Format Alles Eurovision, das wir so aus dem letzten Jahr schon kannten, die Berichterstattung von der Eurovisionswoche, also wo man dann ja auch Interviews und sehen konnte, ist leider dem Sparhammer irgendwie zum Opfer gefallen. Und obwohl Eurovision.de das auch schon gepostet hat, hat es da wohl einen kleinen Rückzieher gegeben. Dieses Format Alles Eurovision soll es wohl so weiterhin geben. Also jeweils einen Tag vor den Semis und dem Finale, jeweils um 20.15 Uhr. Und dann soll es am Sonntag um 13 Uhr dann nochmal eine Finalnachlese nach dem Finale geben. Wie man in der aktuellen Folge von ESC Update vom NDR irgendwie erfährt, wird das sicherlich wohl auch eher eine abgespeckte Version gegenüber dem letzten Jahr. Aber trotzdem soll es das dann irgendwie geben. Und moderiert wird das Ganze von Alina Stiegler und Konstantin Zöller, also der ja auch als Konsi eher bekannt ist, als Kommentator auch vom Junior ESC. Und diese Sendung, die wird es weiterhin auf Eurovision geben. Eurovision.de und in der ARD Mediathek und auch die Zuschauer können da live mitkommentieren und die besten Kommentare, so schreibt man auf Eurovision.de, schaffen es dann auch in die Sendung. Also habt ihr vielleicht auch so für 5 Sekunden oder so, kriegt ihr auch noch mal so ein bisschen Ruhm, wenn ihr es dann mit eurem Post in die Folge schafft. Ja, viel werden wir beide davon nicht haben, weil wir werden ja dann vor Ort sein. Wahrscheinlich gucke ich mir das irgendwann so nachts um 2 vielleicht mal so in der Nachlese irgendwie halt an. Das interessiert mich natürlich auch. Und dir geht's ja wahrscheinlich ähnlich so. Aber freust du dich auf diese Nachricht, dass es da wenigstens ein bisschen Berichterstattung irgendwie halt von Seiten des NDR gibt?
Ja, ich freue mich über alles, was die noch irgendwie machen, ne? Also gerade weil du hast ja erwähnt, wer da so beteiligt ist, das sind ja diejenigen, denen du auch noch anmerkst, dass sie richtig Bock darauf haben. Also das ist so, denen du auch gerne dabei zuschaust. Für die das jetzt nicht so ist, auch jetzt müssen wir noch den ESC machen, sondern die auch dafür brennen. Und das hat man ja die letzten Jahre auch in diversen Sendungen dann immer gesehen. Deswegen freue ich mich immer, wenn es von denen noch was gibt. Ist natürlich schade, dass es so abgespeckt ist, aber wenigstens noch irgendwas, ne? Und es ist ja, es hilft ja auch der Sache, wenn da einfach Sendungen rausgetragen werden und so dieses Rundrum auch vom ESC, wenn man das so mitkriegt, auch daheim von der Couch aus. Also das ist ja immer irgendwie gut.
Ja, weil meistens ist ja so, wenn man sich als normaler Zuschauer das Semi oder das Finale dann anschaut dann ist es ja eigentlich auch teilweise völlig egal, ob das in Armenien, Georgien, Schweden oder Wanne-Eickel irgendwie stattfindet, weil das sieht man ja meistens irgendwie nicht. Gut, die Bühnen sind immer ein bisschen anders, aber wenn man da tatsächlich nochmal so ein bisschen Hintergrund hat, dass da auch in der Stadt ganz viel passiert und so weiter, das ist schon dann, finde ich, auch ein schöner Einblick. Also das ist ja auch das, was einen dann auch hinzieht, dass man da auch mal vor Ort irgendwie auch mal sein möchte und sich das Ganze irgendwie halt auch anschauen möchte. Ne?
Wanne-Eickel 2025.
Ja, genau. Ja, schauen wir mal. Vielleicht klappt's ja.
Ich wäre bereit.
Und dann gibt es auch, würde ich jetzt mal so hinstellen, auch eine positive Nachricht. Auch die Pre- und Aftershow wird es wieder geben. Und zwar auch so, wie sie auch im letzten Jahr schon stattgefunden hat, nämlich als Kooperation gemeinsam zwischen ARD, ORF und dem Schweizer Fernsehen. Es wird also diese Neuauflage geben, wie Eurovision.de schreibt, vor maritimer Kulisse wird Barbara Schöneberger live aus Malmö vor dem Finale einmal um 20.15 Uhr die Sendung ESC der Countdown sowie circa um 1 Uhr dann die ESC die Aftershow präsentieren. Also ich glaube, da hat sich mal so eine Werbeagentur so richtig tagelang eingeschlossen, um diese beiden Titel irgendwie zu kreieren. Also es ist schon genial, also das vorweg, also dieses ESC dann da steht und dann einmal Countdown und einmal die Aftershow. Also ich finde das genial, also was die jedes Jahr so auf die Beine stellen, also naja, irony of, ne?
Und das ist auch super international.
Weißt ja, du? Ja, genau. Also man versteht es sofort. Ja, und da werden, also vor dem Finale sollen da auch wohl Isaac aus Deutschland, Karleen aus Österreich und Nemo aus der Schweiz auftreten. Bin mal gespannt, wie die das machen wollen. Aber es wird wahrscheinlich ganz in der Nähe von der Halle sein. Dann werden die wahrscheinlich da ganz schnell dann rüberlaufen. Also Schweden ist ja zumindest auf Start Nummer 1. Aber sobald irgendwie einer der drei dann auf der 2 ist, muss er wahrscheinlich dann so ein bisschen rennen. Also müssen wir mal gucken. Ja, also das, was den Zuschauenden da geboten wird, ist sicher überschaubar. Aber ich finde es allerdings die Idee irgendwie auch ganz gut, dass der Finalabend wieder ganz im Zeichen des ESC dann irgendwie halt so steht. Aber ich persönlich würde mal eher sagen, wenn ich jetzt zu Hause wäre, ich würde, glaube ich, dann so um, vielleicht würde ich mir noch das Wort zum Sonntag da um 20.55 Uhr anschauen. Und dann würde ich loslegen mit dem ESC und würde, glaube ich, dann hinterher auch ausschalten. Wie wäre es bei dir so? Du würdest wahrscheinlich nur das Wort zum Sonntag gucken, ne?
Kirche raus, aus allem.
Bitte. Ja.
Das ist so eine Frechheit, da rege ich mich jedes Mal wieder auf. Naja, gut. Anderes Thema. Sorry, Österreich und Schweiz, dass ihr jetzt auch noch die super Ironie von Barbara Schöneberger dann abkriegt. Es tut uns wirklich wahnsinnig leid, wir können auch nichts dafür. Ja, ansonsten sollen sie mal machen. Ich meine, mal sehen, was das wird. Maritime Kulisse ist natürlich auch wieder so ein schön hingeworfenes Wort. In Deutschland heißt das ja meistens, dass einfach nur ein Shantychor vorm Fenster steht oder so. Mal sehen, wo sie es dann machen werden. Wie sie die drei Acts reinkriegen werden, das wird ja im Zweifel wieder irgendwas Vorproduziertes sein oder halt dann irgendwelche Schalten, so, ja, warst du zufrieden und blablabla und so. Und zwei Acts müssen sich ja auch überhaupt noch qualifizieren. Wir gehen mal davon aus, dass sie das schaffen und dann auch alle dabei sind, aber wenn jetzt jemand schon ausgeschieden wäre, dann ist vielleicht dann auch ein Studiogast, aber na gut. Ich meine, irgendeinen Countdown musst du natürlich machen, weil es wäre ja auch super scheiße und verschenkt. Das Event fängt um 21 Uhr an. Du hast diesen Spot 2015, der halt immer noch der Fernsehspot ist. Da kannst du ja nicht irgendeinen anderen Kram bringen. Da kannst du ja nicht irgendeine Tierdoku bringen. Also irgendeine Hinführung musst du haben, musst du auch in der ARD prominent haben. Und ja gut, ich meine, über Barbara Schöneberger haben wir schon oft geredet, dass es dann einfach die Barbara Schöneberger Show ist, die für mich immer noch viel zu ironisch das alles bricht und einfach, Ja, wir haben eben schon andere Namen erwähnt, die sind halt dann online unterwegs, die vielleicht viel besser wären für diese Fernsehshow. Aber gut, das ist auch eine lange Diskussion, die wir hier schon geführt haben und auch wahrscheinlich führen werden, solange sich da nichts ändert.
Aber ich bin dir dankbar, dass du den Barbara Schöneberger Part dieses Mal übernimmst und nicht immer ich da irgendwie in die Kerbe haue. Aber ich lasse das einfach auch mal tatsächlich so stehen.
Den Part kann inzwischen jeder irgendwie übernehmen, der sich in Deutschland ein bisschen für den ESC interessiert.
Ja, wobei ich, also wenn ich das manchmal mal so reinhöre, dann gehen da, glaube ich, die Meinungen schon auseinander. Also ich glaube, es sind jetzt nicht alle gegen Barbara Schöneberger, aber also mir geht es dann auch so. Mehr muss ich da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Im letzten Jahr hat es ja tatsächlich dann geklappt, dass auch alle drei Länder auch im Finale waren. Drücken wir mal die Daumen. Also für Deutschland ist ja eh kein Thema. Ich würde mal sagen, für die Schweiz auch nicht. Kalin könnte wahrscheinlich an dem Abend schon mehr Freizeit haben. Ich weiß es nicht. Also ist ja noch immer so eine Blackbox, was da wirklich nachher auf der Bühne passiert. Können wir ja nachher auch noch mal tatsächlich drüber reden. Aber das ist natürlich, also ist jedenfalls besser, als wenn wir 45 Minuten vorher irgendwie Bernhard Hoecker und Kim Fischer reden über den ESC, wie er mal 1993 war. Und er da, als er noch Grand Prix Eurovision de la Chanson irgendwie hieß und so, und mit einer Konserve, die man irgendwie 1987 aufgenommen hat. Also da ist das dann, glaube ich, so eine gewisse Live-Sendung ist dann da, glaube ich, vielleicht auch an dem Abend etwas Besseres. Also
für mich ist es immer noch der Grand Prix.
Ja, genau. Käse-Igel.
Ich wollte mal sagen, das klang jetzt so fies. Ich bin nicht gegen Barbara Schöneberger. Ich bin gegen die Art, wie Barbara Schöneberger an den ESC rangeht.
Ja. Das verstehen auch alle Hörenden da draußen. Also das.
Sehr gut.
Und dann gab es endlich mal auch eine Nachricht über den Nachfolger von Peter Orban, der ja den ESC von 1997 bis letztes Jahr 2023 für die ARD und für Deutschland dann kommentiert hat. Es gibt jetzt einen Nachfolger, nämlich Thorsten Schorn. Er ist 48 Jahre alt und seit ganz vielen Jahren auch Radiomoderator, unter anderem bei 1 Live und WDR 2. Man kennt ihn auch als Offsprecher bei der Shopping Queen, bei Vox, als Spielleiter bei der RTL-Sendung, denn sie wissen nicht, was passiert. Und früher war er auch mal Außenreporter bei Stern TV und er hat sogar 2015 bereits schon den Radiopreis als bester Moderator auch bekommen. Ich bin ehrlich gesagt sehr erleichtert über diese Personalie. Ich denke, das ist eine gute Idee an der Stelle, einen Radiomoderator mit einer sehr markanten Stimme irgendwie wieder zu benennen. Und der einfach auch vielfältige Erfahrung einfach auch im TV, im Radio hat, das ist ja nun auch eine sehr exponierte Stelle. Und ich habe da auch gestern tatsächlich nochmal in der Vorbereitung auf die Sendung, habe ich da auch nochmal so geguckt, was der alles so gemacht hat. Und das sind eigentlich ganz gute Sachen. Stell euch da mal irgendwie beispielhaft nochmal, das ist zwar schon 9 Jahre her, da war Dennis aus Hürth zu Gast bei einer 1-Live-Sendung mit Thorsten Schorn. Ist ganz witzig, eigentlich geht es ungefähr so eine Viertelstunde, ist so ein Zusammenschnitt aus so einer, ich glaube, das muss so eine 2-Stunden- oder Stundensendung irgendwie gewesen sein, ganz lustig. Und da wirft er sich da mit dem Dennis aus Hürth da so ein bisschen auch so die Bälle gegenüber. Aber ein bisschen haben wir ja schon gefiebert, gezittert. Wie findest du diese Personalie?
Wir haben gefiebert, du hast rumgequengelt die ganze Zeit, dass du endlich jemanden haben willst. Und es war ja klar, irgendwen wird es ja geben, also werden es ja nicht ins Nichts senden. Obwohl, finde ich eigentlich auch okay, wenn niemand über die Moderation labert. Für mich persönlich, ich gucke das dann sowieso immer irgendwie im Stream oder so, eigentlich am liebsten, na gut. Erstmal große Erleichterung, dass es ein Mann geworden ist. Es ist wichtig, dass das Männer machen. Ich kenne auch, glaube ich, keine einzige Frau, die irgendwie ESC kommentiert.
Ja, das stimmt natürlich.
Das ist, ja, ich weiß nicht, wie rückständig das immer noch ist, aber gut, es ist halt ein totaler Boys Club und natürlich bleibt es auch.
Mhm.
Ansonsten, ja, ich glaube schon, dass es eine okay Wahl ist. Ich glaube, er hat ja auch genug mit dem ESC zu tun gehabt, immer mal wieder. Und das ist ja so erstmal die gute Voraussetzung. Ansonsten fand ich es geil, weil diese Sachen, die du aufgezählt hast oder die aufgezählt wurden, auch aus dem Privatfernsehen, alles so zielsicher Sachen, die ich niemals gucken würde.
Ja, ja, klar. Mhm.
Deswegen keine Ahnung davon. Aber ja, wir werden ja dann sehen, wie es macht. Aber ja, das wird schon, glaube ich, eine gute Wahl sein. Und wie gesagt, ich bin froh, dass du jetzt wieder ruhig schlafen kannst, dass du jetzt endlich deine Personalie geklärt hast.
Ja, ja, das, also, nee, ich rede da nicht drüber. Was ich bei der Personalie aber ganz schön fand, ist, der hat einfach auch eine gute Radiostimme. Sie ist einerseits markant und andererseits spielt sie sich nicht so in den Vordergrund. Und ich finde, das ist ja auch wichtig, weil letztendlich geht's ja nachher doch um die Show und der Kommentator hat ja bestensfalls tatsächlich nur so ein bisschen die Zuschauenden so ein bisschen an die Hand zu nehmen, was passiert da jetzt gerade, vielleicht manchmal bei Songs, die sich nicht gleich so erklären lassen, dass er da vielleicht auch ein bisschen noch was erzählt, aber ohne, dass er sich so ein bisschen in den Vordergrund spielt. Und ich glaube, das schafft er irgendwie schon ganz gut. Bei DWDL gab es dann auch nochmal so ein kleines Interview, wo er sich dann nochmal kurz dann so Zeit gegeben hat, was ich ganz witzig fand, dass er sich sehr gewundert hat, als seine Personalie da rauskam, dass das so Wellen geschlagen hat. Und daran sieht man so, dass das schon für viele irgendwie wichtig ist, wer wird da irgendwie Peter Urban folgen. Aber es ist jetzt keiner sozusagen nachgekommen, der gesagt, oh Gott, nein, wir wollen jetzt Peter Urban irgendwie wiederhaben und so weiter. Ich glaube, dass man selbst nur so jetzt, wenn er das dann einmal gemacht hat, dass man sagen kann, okay, es gab diese Peter Urban-Zeit und jetzt gibt es diese Thorsten Schorn-Zeit und so. Also vielleicht eins würde ich noch mal so ein bisschen vielleicht einordnen wollen, ohne dass ich es jetzt selber wüsste, aber man hat das irgendwie noch mal so ein bisschen so kommentiert, oh, der hat ja jetzt nur einen Vertrag für diesen einen ESC bekommen. Ich glaube, dass Peter Urban auch nie einen 5-Jahres-Vertrag oder so hatte. Ich glaube, der ist jedes Mal aufs Neue sozusagen engagiert worden, um den ESC zu moderieren. Insofern würde ich da jetzt im Moment auch nichts darauf geben, dass man jetzt denken würde, oh, nächstes Jahr wird alles anders und das ZDF macht jetzt dann den ESC. Also ich glaube, dass da muss man jetzt, glaube ich, nicht so viel darauf geben, dass man denkt, oh, der hätte jetzt irgendwie was Längerfristiges bekommen müssen. Also ist jetzt so meine Einschätzung irgendwie.
Ich weiß gar nicht, gibt es ESC-Verträge? Ich kenne mich da jetzt tatsächlich nicht aus. Also weil, ich meine, bei den öffentlichen, rechtlichen, das, was ich so kenne, das sind da kriegst du nicht für, weiß ich nicht, ich hatte jetzt auch keinen Olympia-Auftrag, als ich rund um Olympia gearbeitet habe. Da war es halt auch einfach die Landesrundfunkanstalt, die das ausgerichtet hat oder die Berichterstattung halt koordiniert und bezahlt hat. Bei denen war ich dann einfach für die Zeit frei und bin für die Einsätze bezahlt worden.
Ja, ja.
Also ich weiß jetzt nicht, wie das in dem Fall ist, aber dass da jemand einen ESC-Vertrag kriegt, klingt für mich jetzt auch eher komisch. Ohne dass ich sagen kann, es wird garantiert nicht so sein. Aber ja, deswegen, also da würde ich jetzt auch erstmal nichts drauf geben, einfach weil das nicht die Herangehensweise ist.
Also bei Peter Urban, ich weiß gar nicht, wann der ist ja schon eine ganze Weile in Rente, ne? Da könnte ich es mir vorstellen, dass es so wie bei dir war, mit zu Olympia ausgeliehen. Und da war er dann noch NDR-Redakteur und als er dann in Rente gegangen ist, hat man wahrscheinlich irgendwie, ja, vielleicht hat er auch mal einen 2-Jahres-Vertrag gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da auch immer so, also man sieht es ja irgendwie auch beim Vorentscheid, dass es immer irgendwie von Jahr zu Jahr geplant wird und warum sollen die Einsätze nicht dann auch nacheinander? Aber es ist jetzt reine Spekulation, ist kein Wissen, aber da habe ich so gedacht, okay, das kann jetzt aber irgendwie nicht die Analyse sein, dass es dann vielleicht nächstes Jahr tatsächlich irgendwie in eine andere Richtung irgendwie halt geht. Also es gibt ja noch ein anderes Gerücht, aber ich persönlich, weiß nicht, ob wir drüber reden wollen, aber ich persönlich würde das jetzt auch im Moment nicht als Gegenstand irgendwie unseres Podcasts irgendwie machen, weil man gar nicht so genau weiß, was da jetzt, also Stichwort Stefan Raab oder so, ich finde, das ist noch alles so offen, dass man da, glaube ich, jetzt im Moment nicht so spekulieren müsste. Außer es kribbelt dir irgendwie in den Fingern, dass wir da nochmal drüber reden wollen.
Nee, eher das Gegenteil.
Genau, genau. Also werden wir uns erst damit beschäftigen, wenn wir da knallharte Fakten irgendwie vor uns liegen haben. Dann gibt es noch auch eine schöne Personalie. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe mich da sehr drüber gefreut. Nämlich am selben Tag, als Thorsten Schorn irgendwie bekannt gegeben wurde als deutscher Moderator, ist eine weitere Personalie bekannt geworden. Denn bereits wie schon 2023 werden auch wieder Jan Böhmermann und Olli Schulz, die ja unter anderem als Duo des Podcasts Fest und Flauschig bekannt sind, für Österreich den alternativen ESC-Kommentar für Radio FM machen, der auch in der ORF-Mediathek dann zu hören ist. Und da freue ich mich schon drüber, weil ich finde, das haben sie letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht. Sowohl in der Folge vom 13. April, da sprechen sie schon so ein bisschen darüber. Das ist übrigens auch sehr, sehr launig, weil da sagt, ich weiß nicht, wer mehr war, irgendwie, ich glaube, Olli oder Jan, so unter dem Motto, ach, jetzt sind wir ja schon die alten Hasen, weil ja der Thorsten Schorn ja jetzt der Newcomer ist. Dann können wir jetzt so wie Peter Orban so von oben herabschauen und so. Ist natürlich alles ist eher lustig gemeint und die waren dann noch bei Stermann und Grissemann bei Willkommen Österreich zu Gast. Die beiden haben das ja auch mal so rund 10 Jahre gemacht, diesen alternativen ESC-Kommentar, den setze ich euch auch nochmal so in die Shownotes, ist auch irgendwie ganz lustig und anzugucken. Ich finde es ganz cool, dass die beiden das machen. Das werde ich mir sicherlich auch erst im Nachhinein irgendwie dann anschauen. Das wird wohl auch wieder etwas länger dann auch im Internet dann auch einsehbar sein. Ich fand, es war wirklich auch sehr, sehr unterhaltsam. Sie haben jetzt im aktuellen Podcast, der auch heute Morgen irgendwie am Sonntag jetzt irgendwie erschienen ist, auch nochmal, weil es gab wohl Zuschriften, die dann so sagten, ja, und sprecht nicht so viel in die Songs rein. Die anderen haben gesagt, ist gerade gut und so. Ich persönlich finde als alternativer Kommentar kann man sowas gerne machen. Wenn sie das sozusagen offiziell für den ORF und oder auch fürs Erste machen würde, dann würde ich es schon ein bisschen schwierig finden, dieses Reingequatsche. Aber das ist ja mehr so ein Spaß und das finde ich irgendwie auch ganz schön. Findest du das gut, dass sie beiden das machen?
Ja, es ist wieder ähnliche Antwort wie vorher, dass ich erstmal sage, ich brauche sowas nicht für mich. Also ja, okay. Ich will einfach die Show sehen und mir muss das keiner mehr kommentieren. Es ist natürlich auch aus dieser Position, dass ich mich ja sowieso mit allem beschäftigt habe. Also natürlich ist es eigentlich gut, wenn dir jemand vor so einem Act auch eine kurze Einordnung gibt. Das ist jetzt eher das, was Thorsten Schorn machen würde und halt nicht Schulze-Böhmermann, aber weißt du, was ich meine? Halt einfach so einen kurzen Abriss, mit wem haben wir es da zu tun? Irgendeine Besonderheit, vielleicht irgendwas, was im Vorentscheid war oder was auch immer. Das ist ja nicht so schlecht, aber das weiß ich ja in dem Fall alles. Dafür beschäftige ich mich einfach zu viel damit. Deswegen haut es mich persönlich jetzt nie so aus den Socken, wer da irgendwas kommentiert, weil ich es einfach dann, also ich nutze es dann nicht. Mhm. Natürlich muss man aber sagen, dass der ORF holt sich einfach die coolen Leute ran. Das muss ich jetzt auch mal so sagen, ja. Also das ist nicht doof von beiden Seiten, das so zu machen. Und ja, was du gesagt hast, ist mit dem Reinquatschen in Lieder, das ist halt für mich ein No-Go. Also das ist vielleicht auch für uns, würde man da sagen, das kann man sich, weiß ich nicht, eine Woche später so als Alternatives mal angucken, wie haben die das gemacht. Aber so für Leute, die das jetzt einfach nur an dem Abend gucken und denen quatschst du in die Lieder rein, das ist halt immer noch ein Song-Contest und es geht um diese Auftritte. Und es geht dann nicht darum, dass dir nach 1,5 Minuten Leute anfangen, irgendwie in die Auftritte zu quatschen, weil dann geht's ja auf einmal um die Kommentatoren und nicht mehr um die Auftritte so richtig. Das ist nicht meine Herangehensweise. Ja, man kann sich's dann alternativ mal angucken. Ich glaube, sie hatten sogar gesagt, dass sie dieses Mal irgendwie warten bis zum letzten Refrain oder weiß ich nicht, bis zu irgendeiner Stelle. Und da habe ich mir gedacht, viel Spaß bei Irland, das wird euch komplett, wird euch komplett überfordern. Ich finde es eigentlich vom ORF finde ich es gut. Also die holen sich da eher mal gute Leute ran. Also, das gibt es andere Länder, die sich da mal eine Scheibe von abschneiden können vielleicht. Also das ist nicht doof.
Ja, aber das geht mir auch so. Letztes Jahr habe ich es ja auch gemacht irgendwann. Stimmt. Ich hatte mir diesen Livestream sozusagen dann wie so ein Podcast angehört, als ich dann wieder zurück auf dem Weg nach Deutschland irgendwie halt war. Und selbst das, da habe ich mich schon irgendwie beömmelt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, man muss es, glaube ich, vielleicht so einordnen, wie es gibt dann so einen diesen normalen, offiziellen Kommentar. Dann gibt es vielleicht einen Kommentar so mit Audiodeskription für Leute, die nicht gucken können. Dann gibt es ja was für Leute, die so mit Gebärdensprache. Und dann gibt es jetzt vielleicht auch so Leute, die ja eine hohe Affinität zu den beiden irgendwie haben in Zusammenhang mit dem ESC. Und da kann man so ein bisschen mit so einem zugedrückten Auge dann sagen, ach ja, dafür machen sie es ja auch ganz witzig. Ich hatte eher so im letzten Jahr die Befürchtung, bevor das losging, boah, die werden das Ding jetzt so richtig durch den Dreck ziehen. Und das haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. Und im Gegenteil, sie haben ja eigentlich noch gefühlt die nachfolgenden 4, 5 Fest und Flauschig Folgen immer noch über ihre Erfahrungen in Liverpool irgendwie erzählt und waren dann plötzlich so völlig Feuer und Flamme für den ESC. Und das fand ich dann natürlich irgendwie auch ganz schön, dass das so passiert ist. Und insofern, ich glaube, ich werde es mir mit Sicherheit irgendwie angucken und es wird sicherlich auch ganz viele Stellen geben, wo man echt laut lachen kann. Und das können die beiden ja auch. Und ist ja auch, also Fest und Flauschig ist ja sowieso auch einer meiner Lieblings-Podcasts irgendwie. Und das machen die beiden irgendwie immer wieder neu und frisch. Und das finde ich irgendwie auch alles sehr, sehr schön.
Ja, vor Liverpool waren die sehr anstrengend. Da erinnere ich mich auch noch dran.
Ja.
Da habe ich auch gedacht, oh, bitte nicht. Das ist so, da haben sie alles so niedergeredet. Natürlich Deutschland sowieso immer grundsätzlich. Aber irgendwie so, da dachte ich, das wird jetzt nicht gut ausgehen und so. Mhm. Aber also jetzt, ich meine, wenn man ihnen jetzt zuhört, dann haben sie auch richtig Bock da wieder drauf.
Ja, genau.
Und ich glaube, genau. Das war auch so ein Klick. Ich meine, hatte ich auch so ein bisschen, dass ich dachte, okay, dann bin ich da hingefahren und war dann sogar mal als Journalistin da und irgendwie ist es doch cool. Also das ist so, das merkt man dann schon, dass da irgendwie so vor Ort eigentlich so auch so ein Spirit ist, der dann doch auf eine Art auch sehr viel Spaß macht.
Ja, ich kann mich dran erinnern, das weiß ich mal irgendwie, das war ja dann den Sonntag in Wien, als ich dann wieder zurückgeflogen bin nach Deutschland. Und da hörte ich Fest und Flauschig und da fing dann irgendwie Böhmermann auch, ja, und das ist ja so ein absoluter Durchschnittsquark, alles irgendwie auf den Mainstream runtergedreht und so weiter. Und ich glaube, dann hat er sich ein paar Jahre später mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt, auf seine Art. Und das ist dann Gott sei Dank wirklich so ein bisschen gedreht und das freut einen dann natürlich auch. Mich hat sehr gefreut, nachdem ja der NDR den legendären Songcheck ja eingestellt hat aus verschiedenen Gründen, hat es wohl bei ESC Kompakt in der Leserschaft sehr viel Befeuerung gegeben an die Blogger von ESC Kompakt. Mensch, dann müsst ihr doch mal unbedingt diesen Songcheck irgendwie halt machen. Und Sie haben sowas Ähnliches jetzt auch gemacht, nämlich die sogenannten ESC Kompakt Reactions. Die gibt's jetzt seit 16. April. Da kommen jetzt jeden Tag so 1, 2 Videos irgendwie halt raus. Und die Reaction-Videos sind eigentlich so ein bisschen so in der Machart, wie der NDR das so die letzten Jahre gemacht hat, so im Hintergrund mit so Flitterband und so weiter sind da immer, also insgesamt sind es 15 Songchecker. Da sind unter anderem Alina Stiegler auch natürlich dabei, Marcel Stober, Chris Harms von Lord of the Lost, und Felicia Lu, die wir ja irgendwie aus Vorentscheiden, irgendwie halt aus deutschen Vorentscheiden kennen, produziert. Also der Dreh, Schnitt, die Postproduktion wurde von der Schülerfirma BFG Film Productions, die am Babelsberger Filmgymnasium sind. Und die haben das Ganze wirklich ehrenamtlich in dieser kurzen Zeit produziert und ich muss tatsächlich mal ein großes Lob irgendwie halt auch an alle Beteiligten irgendwie halt aussprechen. Es ist wirklich ganz großes Kino. Ich finde, die Reactions haben fast den gleichen Look wie die Einspieler vom NDR, also fast. Also Felicia Lu, die hat das wohl irgendwie selber bei sich zu Hause dann irgendwie wohl aufgenommen, weil da musst du ja auch sozusagen auch die Zeiten hinkriegen, dass es irgendwie halt dann dass alle auch Zeit haben, um das dann zu drehen und so weiter. Jedenfalls finde ich es irgendwie ganz kurzweilig und ich will mal sagen, einfach mal einschalten. Ich bin totaler Fan davon und jetzt meine Frage, hast du dir das auch angeguckt? Bist du genauso Fan geworden?
Ja, also ich war immer Fan davon, dass der NDR das gemacht hat natürlich. Das hatte tatsächlich auch einen Mehrwert. Sie haben dann ja auch Sendungen drumherum gebaut oder eigentlich war es umgekehrt, ne? Sie hatten erst so diese Sendung, in dem sie jedes einzelne Lied durchgesprochen haben. Dann haben sie diese Experten dazu genommen, wo auch, glaube ich, ein Beteiligter dieses Podcastes hier einmal als Experte mit dabei war. Und ja, eigentlich war das super und es war ja auch ein Format, das war einfach für YouTube gemacht und dann auch super geschnitten und reingebracht. Deswegen sehr schade, dass es dann irgendwann hieß, das machen wir nicht mehr. Und du siehst ja auch, da du sie eben aufgezählt hast, dass auch teilweise Leute vom NDR dabei sind, jetzt in diesen Reactions, in diesen nachgebauten, daran siehst du ja, dass die Bock da drauf haben.
Ja, ja.
Und auch Bock da drauf gehabt hätten. Also da merkst du ja auch schon wieder die Diskrepanz zwischen, was würden wir gerne machen und was dürfen wir aber machen, was wird uns gestrichen. Das sagt ja dann schon viel aus, dass die dann einfach da mit dabei sind. Ansonsten, ja, es ist halt, ich finde, das ist super, das stößt genau in diese Lücke, die halt aufgegangen ist. Es ist, ich habe überlegt, es ist vielleicht sogar zu sehr nachgebaut. Also es ist ja wirklich sehr, sehr nachempfunden, diesen NDR-Reactions. Vielleicht hätte man da tatsächlich selbst noch so ein bisschen was Eigenes mit reinbringen können, weil es ist ja jetzt so absehbar, vielleicht könnt ihr das nächstes Jahr wieder auf die Beine stellen und der NDR hat da sowieso keinen Bock mehr drauf, wie auch immer. Dann weiß ich gar nicht, ob man das so einfach eins zu eins nachbauen muss. Also ob man da vielleicht nicht also noch so ein paar kleinere eigene Elemente, dass es sich eben so ein bisschen loslöst von dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Habe ich mir aber nur so gedacht, das ist dann einfach auch nur Meckern auf hohem Niveau. Und natürlich, was mich immer irgendwie so ein bisschen ärgert, wofür ESC Kompakt überhaupt nichts kann, im Gegenteil, ist, wenn ich dann lese, das haben Leute ehrenamtlich gemacht. Und dann siehst du, wie gut das geworden ist und denkst, für so gute Arbeit sollten Leute aber eigentlich bezahlt werden.
Ja,
das heißt
stimmt.
Jetzt nicht, dass ESC Kompakt die bezahlen muss, weil die, glaube ich, selber auch genug da Eigenes reinbuttern. Aber das ist so, da denkst du, oh, die machen so gute Arbeit und dann ist das ist alles dann so ein Liebhaberprojekt und das tut mir dann auch irgendwie leid darum, weil es einfach qualitativ ja super geworden ist. Und gute Leute dabei, die gute Einschätzung abgeben und alles. Deswegen ist es eigentlich schade, dass das jetzt so nachgebaut werden muss, weil es der Sender einfach nicht mehr liefert.
Ja, das finde ich eigentlich auch schade. Als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, das ist wirklich eins zu eins wie beim NDR. Warum kriegt er das nicht hin? Man sieht auch mit diesen einzelnen Schnittfolgen, wie komplex das auch in der Postproduktion wirklich sein muss. Also ich nehme mir da jetzt nicht raus, das genau zu wissen, aber man kann es sich irgendwie wirklich sehr gut irgendwie vorstellen. Ich glaube, bei deiner Kritik, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, es ging, glaube ich, in diesem Jahr so ein bisschen darum, die Leute haben natürlich jetzt erwartet, dass der NDR wieder diesen Songcheck macht. Wahrscheinlich wie bei Alles Eurovision würde dann Alina das jetzt mit Konzi zusammen moderieren, weil ja Stefan Spiegel ja ausgestiegen ist. Der wollte ja nicht mehr weitermachen. Und insofern haben sie dann vielleicht erstmal versucht, weil viele ESC-Fans sind ja auch Traditionalisten und die wollen dann gerne eins zu eins es dann auch wieder so haben, wie sie das die ganzen Jahre irgendwie kennen. Und ich glaube, dass vielleicht, wenn ESC Kompakt vielleicht so beim nächsten Mal, wenn sie es jetzt wieder machen wollen, haben sie ja sehr, 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 sehr viel mehr Vorlauf und können sich natürlich dann auch mal genauer überlegen, Mensch, wie wollen wir das denn eigentlich machen? Und vielleicht machen sie das auch so dann wie so eine Sendung und wo sie das dann irgendwie wirklich einspielen und kann ja alles sein. Und vielleicht dann in diesem Prozess wird es dann auch was Eigenes von ESC Kompakt. Das könnte ich mir auch vielleicht schon vorstellen. Aber erstmal so auch so diese konträren Meinungen, die ja so zu jedem einzelnen Song sich ja widerspiegeln. Der eine sagt irgendwie, wow, das ist ganz toll und dann im nächsten Schnitt, also ich kann damit überhaupt nichts anfangen und so. Und das macht es ja irgendwie auch schon wirklich sehr gut. Und aber du hast natürlich recht, ich finde auch, wenn so professionelle Arbeit irgendwie dann auch mit sehr viel Herzblut, wenn das noch nicht mal dann irgendwie bezahlt werden kann, wobei ich irgendwie hörte ich, dass ESC Kompakt irgendwie ein Etat hatte, was sie für was anderes jetzt irgendwie nehmen wollten. Das haben sie wohl jetzt auch für diesen Songcheck da irgendwie mit eingesetzt, weil ich denke mal, irgendwelche laufenden Kosten, vielleicht irgendwie so Fahrtkosten oder so, wenn die das irgendwo aufgenommen haben, wird wahrscheinlich auch angefallen sein und das ist da wahrscheinlich jetzt reingeflossen. Es gibt auch eine Möglichkeit da per PayPal das so ein bisschen mit zu unterstützen. Und da kann man dann vielleicht auch nochmal so einen Euro dalassen irgendwie und dann ist das vielleicht auch und vielleicht kriegt ja dann auch dieses Team da auch nochmal ein bisschen sozusagen was für die Kaffeekasse oder so damit mit ab. Aber ich finde, sollte man auch machen, ist ja jetzt nicht in dem Sinne, dass man denkt irgendwie so, wow, Konkurrenz, weil ich glaube, wir beiden könnten so eine komplexe Sache nicht irgendwie auf die Beine stellen. Und insofern ist es so alleinstehend und ich glaube, das kann in Deutschland nur ESC Kompakt so in der Form, weil die einfach auch ein bisschen Manpower da auch so im Hintergrund haben, wo man so ein bisschen das auch auf mehrere Schultern dann irgendwie vielleicht auch verteilen.
Aber wir beide waren kurz davor, alles Eurovision nachzuspielen in Malmö. Jetzt ja, können genau. wir es ja erzählen.
Ja, genau, genau. Ja, vielleicht machen wir sowas noch. Mal gucken.
Ja, jetzt gibt es ja wieder. Jetzt haben sie es ja wieder.
Ja, genau. Jetzt müssen wir uns wieder was anderes einfallen lassen. Ja. Dann wollte ich noch mal kurz für all die, die jetzt auch direkt vor Ort sind in Malmö beziehungsweise in Kopenhagen. Also bei mir ist es im Moment, was heißt im Moment? Es ist jetzt so, ich hatte mich noch mal erkundigt, ob ich noch irgendwo was in Malmö finde. Aber ich habe mir ja schon im Juli, August habe ich mir ja schon ein Hotel in Kopenhagen geklickt. Und weil man ganz gut über die Öresundbrücke dann irgendwie hin und her pendeln kann und so weiter, hat er aber auch immer so gedacht, naja, wenn die Tickets dann irgendwann auch verteilt sind, verkauft sind oder so, dann geben vielleicht einige nochmal ihre Malmö-Kontingente ab, aber es ist unweit teurer, insofern werde ich da wohl auch in Kopenhagen dann bleiben und immer nach Malmö irgendwie reinfahren. Da ist natürlich dann jetzt die Frage, wie komme ich da jetzt eigentlich relativ preisgünstig über die Öresundbrücke rüber? Und diese, wie heißen die, Skane-Trafiken, glaube ich, irgendwie, das ist dieser ÖPNV-Verkehr, der da irgendwie die Metropolregion da um Kopenhagen, Malmö irgendwie halt da bedient. Da gibt es jetzt für die Zeit des ESC, also zwischen dem 5. und dem 12. Mai, gibt es zwei spezielle Tickets. Und zwar einmal eins für 350 schwedische Kronen, das sind ungefähr 30,50 €, unbegrenzte Fahrt innerhalb von Skane für diese 8 Tage. Also das ist dann aber mehr praktisch, wenn man sich in Skane aufhält, also nicht dieses Pendeln zwischen Kopenhagen und Malmö. Aber es gibt auch Eurovision Skane Kopenhagen, auch für den gleichen Zeitraum für 700 schwedische Kronen, also rund 61 €, auch für diese Zeit 5. bis 12. Mai. Und dann kann man dieses Ticket sozusagen klicken und muss ich dann nicht jedes Mal mit so Einzelfahrten, und ich glaube dann, wenn man das summiert mit den Einzelfahrten, das wird unweit teurer. Insofern ist es dann ganz schön, wenn die da nochmal sowas gemacht haben. Und es gibt Skane-Trafiken, gibt es auch eine App, die man runterladen kann, und mit der kann man dann sozusagen sich so ein digitales Ticket da klicken, und dann ist das eigentlich so ein Rundum-Sorglos-Paket und man braucht sich einfach nur noch in die Bahn zu setzen und kann dann hin und her fahren. Also ich habe mich jetzt noch nicht ganz so intensiv damit beschäftigt, aber so aus der Erfahrung vom letzten Mal weiß ich, die fahren eigentlich auch relativ regelmäßig. Und insofern, und auch, glaube ich, auch bis spät abends, also wenn man dann vom Finale dann da irgendwie aus der Halle kommt, ist es, glaube ich, auch kein Problem, auch wieder nach Kopenhagen zurückzukommen irgendwie. Und das wird, glaube ich, auch alles so ein bisschen einfacher. Aber das sozusagen als Hinweis da nochmal auf diese Geschichte.
Ja, ich glaube, das erste Ticket, was du erwähnt hattest, das ist dann für innerhalb Malmö. Also mhm. man kann ja auch mit dem Öresundzug innerhalb Malmö fahren.
Genau.
Ist jetzt alles, ich habe mich jetzt noch gar nicht so viel damit beschäftigt, aber es ist einfach das, was ich so von Malmö weiß, dass du zum Beispiel vom Hauptbahnhof aus sind es 2 Stationen zur Halle. Also, oder wenn du von Kopenhagen aus fährst, ist ja direkt die Halle, ist ja die erste Station, und dann fährt er noch 2 Stationen weiter bis zum Hauptbahnhof. Also so, da kannst du sozusagen durch Malmö fahren, auch mit diesem Öresundzug.
Ja, es gibt ja sicherlich auch Leute, die wohnen dann in Lund oder so. Das ist, glaube ich, so 2 oder 3 Stationen von Malmö. Diese Station heißt, glaube ich, Hylje, wo auch die Arena ist. Und genau, ja. Und das so in dem Bereich findet das dann irgendwie halt statt. Also für die ist das dann, die eben nicht diese Verbindung nach Kopenhagen haben. Finde ich aber gut, dass es da tatsächlich so irgendwie ein schönes Paket irgendwie halt da auch so gibt. Ich muss mir allerdings nochmal irgendwie, ich bin ja schon am 3. da für die 2 Tage, da muss ich mir dann, glaube ich, da muss ich dann irgendwas anderes, ich glaube, da gibt es auch ein 24 oder 48 Stunden Ticket irgendwie, muss ich mal gucken, was ich da mache, aber das ist dann, eher so ein Einzelschicksal, würde ich jetzt mal sagen. Ja, dann sind wir jetzt erstmal durch so mit diesen ganzen News, so ein bisschen so Zuschauerservice, ne? Denn wir sind ja auch ein Service-Podcast, und insofern kommen wir jetzt mal zu Butter bei die Fische. Wir waren beide, obwohl auch unterschiedlich voneinander, am 13. April bei Eurovision in Concert in Amsterdam. Ich war das letzte Mal 2019 da. Ich habe es auch das erste Mal tatsächlich stehend sozusagen. Sonst habe ich mich eigentlich da immer in diese auf irgendeinen Sitzplatz da gesetzt. Die sind ja jetzt seit, ich glaube, 1-2 Jahren kosten die ja extra Geld. Früher war das sozusagen, wer zuerst kommt, mal zuerst und kann sich auch hinsetzen, wo er möchte. Da wollte man jetzt noch mal ein bisschen extra Geld verdienen. Eurovision in Concert ist ja so eine Pre-Show. Also dieses Jahr haben wir 37 teilnehmende Länder beim ESC. Die überwiegende Zahl kommt da eigentlich auch immer nach Amsterdam. Zuerst hieß es, es sollen 30 kommen, aber da hat dann wohl die Luna aus Polen hat ja da nochmal abgesagt. Und ist ein schöner Abend. Aber bevor wir damit loslegen, du warst ja auch das war nachmittags, glaube ich, zu so einem Presseevent und hast da natürlich ganz viele Interviews gemacht, die man ja auf bleistiftrocker.de ja auch vielzahlig dann und ich glaube auch bei YouTube auf deinem Kanal ja auch irgendwie sehen kann. Was sind denn da so deine Highlights gewesen?
Ja, also erstmal, ich glaube, Dänemark war auch nicht dabei, ne? Also wir haben zwei unterwegs verloren,
ja.
die ja beide das so ein bisschen begründet haben mit, es wird jetzt gerade ein bisschen viel und so in der Vorbereitung. Das war auch so mein erster Gedanke, sind es vielleicht eigentlich schon zu viele Pre-Partys, die es aktuell gibt? Also weil klar, es gab jetzt früher auch schon viele, also es ist jetzt nicht so, dass das in den letzten Jahren explodiert ist. Es kommt immer mal eine dazu, es geht aber auch immer mal eine weg. Ich glaube, Tel Aviv hatten wir früher auch ab und zu mal.
Mhm.
Dann gab es mal eine in Polen auch und so. Aber also es sind schon relativ viele und man merkt, dass da so ein bisschen Schwund auch zwischendrin ist. Und auch bei diesem Presseevent, es waren gar nicht alle da. Manche waren nur kurz da, andere haben erzählt, dass, meine Stimme ist nicht so ganz fit und so. Also da waren schon einige von dieser Pre-Party-Tour ganz schön mitgenommen. Und das war erstmal so das Erste, was mir aufgefallen ist. Dass ich dachte, weil viele sagen dann auch, ey, klar, ich will alles mitnehmen, ich habe da richtig Bock und wir treffen uns hier alle und so. Aber das scheint ja auch echt anstrengend zu sein, weil du bist ja trotzdem auch noch in Vorbereitung auf deinen großen Auftritt und so. Das hatte ich nur so als einen Gedanken. Jetzt hast du mich aber nach dem Presseevent gefragt. Und das Presseevent, das ist ja für Leute, die schon da waren und die dann immer Interviews davon sehen, es ist ja immer ähnlich aufgebaut. Also das ist so angesetzt für 2,5 Stunden, 3 Stunden. Und dann bist du einfach in so einem Raum. Ich weiß gar nicht, so groß ist der nicht. Das ist einfach auch deren Aftershow-Raum da in diesem AFAS Live. Und da werden alle reingeschmissen. Alle Künstler, die da sind, alle Journalisten, die da sind. Und ja, trefft euch und macht, was ihr wollt, so ungefähr. Und das wird dann auch gemacht. Also erstmal gibt's so eine kurze Vorstellungsrunde, auch dann mit Konrad Maas, der das ja abends dann auch moderiert hat, die große Show. Woher ich übrigens auch schon alle Anmoderationen kannte. Also er testet die eigentlich auch genau da, weil er einen nach dem anderen aufruft. Das habe ich auch mitgefilmt, wer das sehen will, bei bleistiftrocker.de auf YouTube. Habe ich einfach die Kamera hingestellt und laufen lassen. Also es ist jetzt kein großer Kamerawork oder so, es ist einfach nur, dass man so einen Eindruck kriegt. Ja, und dann verteilt sich alles und dann sucht man sich die Leute, mit denen man gerne reden will und dann macht man mit denen Interviews. Und es ist einfach super wuselig und super anstrengend, aber es ist halt auch super produktiv, weil du kommst damit viel Zeug raus. Du kannst natürlich nicht so tief reden, wie wir das jetzt, also gerade unsere Folge, die wir hatten mit dem Gespräch mit Nemo, das war ja schön lang und ausführlich und so, das hast du dann nicht, weil du hast dann immer nur ein paar Minuten. Bis der Nächste dann auch will und wie auch immer. Aber ich glaube, ich habe ein paar ganz gute eingesammelt und ein paar ganz gute Eindrücke auch. Und könnt ihr, wie gesagt, alles bei bleistiftrocker.de YouTube sehen. Ich gehe jetzt auch ein bisschen mehr auf Videos, ehrlich gesagt, weil das Geschriebene, das findet immer weniger Anklang als Bewegtbild. Das ist wahrscheinlich auch logisch, aber gut.
Und bei diesem Presseevent ist es ja auch immer teilweise unterschiedlich, wie gut man auch an die Leute rankommt. Es hängt ja ein bisschen damit zusammen, wie sie favorisiert werden. Wie war das da? Gab's, also ohne vielleicht jetzt einen Namen zu nennen, ich kann mich mal dran erinnern, bei so einem Presseevent, bei dem ich dabei war, gab's auch manchmal schon so Teilnehmer, die standen da auch alleine und keiner hat sich für sie interessiert, ne? War das da auch so? Und schade, okay.
Ja, also natürlich. Also das hat ja auch dann wiederum ein bisschen damit zu tun, es gab ja schon andere Pre-Partys und viele dieser Journalisten waren ja auch schon auf anderen Pre-Partys und haben vielleicht schon mit den Leuten gesprochen oder so. Also das kommt ja auch noch dazu. Und andere sind dann das erste Mal da und natürlich auch entsprechend gefragt. Das, natürlich gibt's das. Und die Schlange, das kann ich, das, den Namen kann ich nennen. Das ist, wird auch nicht überraschend sein. Bei Nemo war die Schlange total lang.
Ja.
Und ich hatte auch mal geschaut, ob ich mich da anstellen kann, weil manchmal ist es ja so, wenn so ein großes Interesse ist, dass die Presseleute sagen, komm, jeder nur 2 Minuten oder so. Und das hätte mir ja gereicht. Da hätte ich einfach nur gefragt, gibt's jetzt endlich eure WhatsApp-Gruppe?
Ja.
Hätte ich einfach nochmal eine kurze Einschätzung hinterher gehabt, einfach so ein paar Wochen nach unserem langen Gespräch. Aber ich glaube, die haben einfach jeden reden lassen, solange wie er wollte und alles. Und deswegen war die Schlange da immer lang durchgehend. Nemo war aber auch einer von den Acts, der ganz am Ende noch da war. Weil so viele einfach schon vorher gegangen, da heißt immer, ja, wir haben Soundcheck oder hier Stimme nicht so doll und wie auch immer. Nemo saß da die ganze Zeit, hat, glaube ich, mit jedem geredet. Aber ich habe mich dann da, wie gesagt, nicht mehr angestellt, da hätte ich super viel Zeit verloren, einfach nur für, weiß ich nicht, kurz 2-Minuten-Video. Und ja, sollen die anderen halt dann auch mal mit Nemo reden? Das, ich habe ja schon. Und da habe ich mich auf andere konzentriert, aber ich glaube so, das Witzigste war eigentlich mit Joost. Du weißt ja auch, wie das ist. Du hast ja gesagt, du warst auch schon bei den Events. Es ist natürlich gerade, die Niederlande ist dann immer sehr gefragt. So am Homeground sind dann immer irgendwelche Journalisten, die dann nochmal was wollen und nochmal und so. Da ist die Schlange eigentlich auch immer lang. Und dann habe ich mich irgendwann da angestellt. Und dann hieß es aber, ja, wir müssen in 5 Minuten weg. Also ihr dürft jetzt jeder, der hier steht, nur eine Frage oder ihr macht's halt irgendwie zusammen. Und dann haben wir uns, zum Glück haben wir es geschafft, uns so zu besprechen, dass wir gesagt haben, wir machen es zusammen. Weil vor mir waren auch deutsche Kollegen, die Kollegen von Radio International. Sind deutsch, auch wenn es der Name ist.
Ja.
Aber haben wir gesagt, komm, wir fragen den sowieso jetzt alle nach Otto und so, ja, lass uns das zusammen machen. Dann habt ihr eure O-Töne, ich lasse das Video mitlaufen, wenn es für euch okay ist und so. Und dann waren noch, ich glaube, noch 2, 3 Printjournalisten noch dabei. Und dann haben wir alle so unsere Fragen eingeworfen und dann ist es super launig geworden. Und dann war das irgendwie, hatte ich auch ein cooles Video. Das läuft auch total gut auf YouTube und alle finden das irgendwie, finden ihn halt total witzig, weil er da so, ja, bei Joost habe ich auch so den Eindruck, der ist so witzig, aber man merkt, dass da trotzdem irgendwie was hinten dran ist. Das war so mein Eindruck. Also auch, als er vorgestellt wurde in dieser Presserunde von Konrad Maas, der ihn dann fragte, so, wie ist das jetzt hier für dich? Triffst jetzt hier alle und so? Und der meinte, oh, das fühlt sich an wie so eine Klassenfahrt und schob dann aber hinterher, ich bin aber früher gemobbt worden, bitte mobb mich nicht. Und so, also da merkst du irgendwie so, ist da doch noch irgendwie was Ernstes dahinter. Und das ist so, der Typ ist einfach wie sein Song, habe ich so das Gefühl. Also so witzig, unterhaltsam, aber trotzdem ist noch was dahinter. Und deswegen fand ich das Gespräch irgendwie total cool. Jetzt nicht, dass ich deswegen den Song total liebe, aber ich weiß nicht, jetzt ist auch, er war irgendwie cool. Und da ist auch dann was Gutes bei rausgekommen. Und ansonsten, ja, habe ich es zum Glück geschafft, noch so ein paar Favoriten abzugreifen. Auch so kurz vor knapp noch, bevor die weg mussten oder so. Bei Baby Lasagna hört man leider schon die Hintergrundmusik. Das war auch ein bisschen nervig, weil es war angesetzt bis 16 Uhr und wie gesagt, so spät war eigentlich kaum noch jemand da, aber er halt schon. Und dann hieß es vorher so, ja, jeder jetzt hier in der Reihe 2 Minuten. Und dann wäre das halt komplett aufgegangen. Und dann hast du aber die Journalisten vor dir, die sagen, ah, lass uns noch ein Selfie machen. Und dann, und jetzt nochmal und nochmal von hier und jetzt nochmal hier lachen und was weiß ich was. Und dann ist es nicht 16 Uhr, sondern es ist ein paar Minuten davor und die machen schon die Rausschmeißermusik an, damit auch jeder rausgeht. Und also er war aber super entspannt und wir haben dann noch kurz irgendwie das Video-Interview gemacht. Aber es war halt so, das ist dann so unnötig stressig von allen Seiten, ja, weil ich halte mich irgendwie an Abmachungen und die anderen nicht und dann wird da die laute Musik angemacht und so, damit es für jeden erschwert wird. Naja, aber ja, mit Angelina Mango habe ich gesprochen, das ist ja allein schon super, dass Italien überhaupt da war bei diesen Pre-Partys und dann tatsächlich auch zum Presseevent erscheint, andere haben das nicht gemacht, hust, hust, Frankreich, hust, hust. Ja, also das, für mich war es einfach cool. Mit Markus und Martinus habe ich über Fußball gesprochen. War ja klar. Weil ich meine, die bei jeder Pre-Party suchen die sich irgendeinen Verein, den sie besuchen. Haben dann auch das Ajax-Stadion da besichtigt und gleich gepostet davon und so. Da lag das ja nah, dass wir da mal drüber reden. Und ja, hat einfach super Spaß gemacht. Natürlich habe ich mir Isaac auch noch geschnappt. Da ist das Bild nicht ganz so gut, da musste ich ein bisschen was umstellen, weil das ist vielleicht jetzt ein Hintergrund zur Arbeit, wenn man das alleine macht, weil ich so ein bisschen Probleme mit meinem Mikro hatte die letzte Zeit immer mal wieder. Weil das irgendwann mal in der Aufnahme, wenn ihr irgendwann mal eine Aufnahme von mir vermisst habt, die es gab, die nie veröffentlicht wurde, das Mikro hat gerne mal, dass es zwischendrin einfach nichts, also dass es tot ist, dass man nichts hört, dass man von einem Video keinen Ton hört. obwohl okay. das Mikro eingesteckt ist.
Mhm.
Und beim ersten Mal denkst du, scheiße, nicht richtig eingesteckt, nächstes Mal drauf achten. Dann passiert es dir nochmal, dann denkst du, ich muss genau auf diese Anzeige achten, dass mir im Display angezeigt wird über eingestecktes Mikro aufgenommen.
Mhm.
Dann machst du das, dann hast du wieder nichts und denkst, okay, es liegt vielleicht doch nicht an mir und es liegt an diesem Programm, was damit nicht ganz kompatibel ist. Deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, mit Kopfhörern zu hören, ob der Ton auch wirklich aufnimmt. Was natürlich nochmal erschwerend ist, aber was ein gutes Backup ist. Und das ist, bei Isaac hätte ich ein Video ohne Ton aufgenommen und habe das zum Glück gemerkt und habe das Programm umgestellt. Deswegen sieht aber das Bild so aus, wie es aussieht. Aber es ist, ich habe kein totes Interview aufgenommen, zum Glück.
Ja, Gott sei Dank.
Und das jetzt auch, ich habe mein Setup halt auch geändert, weil ich habe früher dann immer einfach so aus der Hand gefilmt und habe halt demjenigen, den ich interviewt habe, einfach mein Mikro in die Hand gedrückt und dann die Fragen gestellt. Dann hast du aber ja kein Gespräch, was du online stellen kannst, sondern musst du es irgendwie schneiden. Dann musst du durch Einblendungen zeigen, was habe ich gefragt und so.
Ja.
Dann habe ich überlegt, wie kann ich das anders machen und so. Und dann gibt es auch immer Beschwerden, so ja, das ist so zusammengestückelt, da muss man lesen und hören und was weiß ich was. Und gut, Leute werden sich immer beschweren, egal was ich mache. Aber habe ich jetzt dieses Mal, bin ich mit Stativ losgegangen, mit Licht, mit wie gesagt, Kopfhörer, um zu überprüfen, dass der Ton auch passt. Und hab das so ein bisschen gemacht wie so Field-Interviews beim Fußball. Also habe mich neben die Kamera gestellt, damit ich auch gucken konnte, dass es aufnimmt und ja, und trotzdem Künstler im Vordergrund. Und habe das dann so aufgenommen. Deswegen verändertes Setup, deswegen hört man mich jetzt auch sprechen in diesen Videos. Es ist für mich immer noch super komisch, mich selber zu hören in einer anderen Sprache. Weil ich meine, so podcastend, irgendwann ist man es ja gewohnt, sich selber zu hören, aber sich dann noch in einer fremden Sprache irgendwie sprechen zu hören, ist ja nochmal unangenehmer. Aber auch da muss ich jetzt irgendwie durch und hoffe, dass es trotzdem irgendwie gut geworden ist, dass Leute was damit anfangen können. Und ja, ich versuch's halt so gut es geht auch zu verwurschteln, natürlich alles bei YouTube rauszuhauen. Und dann habe ich ja auch noch so TikTok, sind jetzt auch einige gar nicht mal so schlecht gelaufen, zumindest mit meinen Verhältnissen. Bei Insta versuche ich was hochzuladen, ich versuche auch noch Texte draus zu machen und so. Hab halt super gut Material gesammelt, das ich jetzt verwerten kann, bis es in Malmö wirklich losgeht. Und ich freue mich tatsächlich immer über YouTube-Follower, das muss ich auch dazu sagen. Weil wenn wir vorhin schon beim Ehrenamtlichen waren, wenn ich mich jetzt konzentriere auf Videos und so, dann habe ich da natürlich wenig Basis, weil ich davor so textlastig war. Und deswegen ist das YouTube, da musst du ja erstmal eine Größe erreicht haben, um dir dann überhaupt irgendwie monetarisieren zu können. Das ist auch wieder super frustrierend, aber es ist halt so. Deswegen freue ich mich da auch immer. Erstmal, wenn es Leuten gefällt, aber auch über irgendwelche, weiß ja, wie man so immer sagt, like das, kommentiert das, lasst mir ein Abo da. Das ist alles super wichtig und gut. Und da du es vorhin angesprochen hast, bin ich auch ein bisschen neidisch, wenn dann irgendwie ESC Kompakt oder so viele Leute gerade auch hinter der Kamera hat. Weil
ja, klar.
Ich mache leider dann doch alles als Mann-Team, ein Mann-Team oder ein Frau-Team und versuche es so gut es geht zu machen und zumindest mit dem, was ich so bekommen habe, war ich dann doch eigentlich recht zufrieden.
Nein, ich sag mal, das haben wir ja hier im Podcast ja auch. Wir sind ja letztendlich auch nur zu zweit und da würde man sich auch freuen, wenn man noch irgendwie eine kleine Redaktion im Hintergrund hat, die bestimmte Sachen irgendwie machen, aber das ist dann nicht und dann muss man sich da auch auf die effektivsten Dinge da irgendwie beschränken. Aber trotzdem, ich habe die Sachen bei dir da auch sehr gerne irgendwie mir angeschaut, weil ich ja, wie gesagt, ich war ja da so mehr als Tourist heute dann auch wieder bei Eurovision in Concert. Ich war ja auch über ein längeres Wochenende dann irgendwie halt da, also Freitag angereist, Montag wieder zurück und habe dann irgendwie tatsächlich auch nochmal so ein bisschen Museen auch noch besucht und so weiter und bin das erste Mal tatsächlich da auch auf diesem Gelände, hatte ich da mein Hotel, also ich konnte aus dem Fenster schauen, ich hatte so ein schönes Eckzimmer und guckte dann immer auf das Stadion von Ajax Amsterdam irgendwie halt. Da war auch immer abends richtig was los. Neben mir war der Ziggo-Dom und um 23 Uhr, da kamen dann immer so die Massen aus dieser Veranstaltung raus und insofern, da hatte ich dann auch immer dann, wenn ich nach so einer längeren Tour durch Amsterdam noch mal so ein bisschen Zeit hatte, habe ich so gedacht, na, was hat denn da die Kollegin irgendwie gemacht? Und das hat mich wirklich sehr gut auch unterhalten, fand ich irgendwie auch ganz schön. Und da, ich muss ja auch tatsächlich mal sagen, auch gerade bei überhaupt bei deiner Website irgendwie, da ist tatsächlich auch ordentlich Output drin und da ist auch regelmäßig, kommt da jeden Tag auch wirklich was raus. Und das ist schon groß und wenn man das nicht nutzen würde, wenn man in Amsterdam ist, bei Eurovision in Concert irgendwie und man hat so die Möglichkeit, mit den Leuten da zu sprechen. Das ist ja großartig, ist ja irgendwie auch irgendwie ganz schön. Ja.
Ja, du hast halt nicht dieses Hintergrundding. Du kannst nicht ein Gespräch führen wie mit Nemo, was ja irgendwie eine halbe Stunde war. Das musst du, das weißt du aber auch vorher. Also deswegen sind das dann doch so halb oberflächliche Fragen natürlich. Und ja, also was sollst du dann fragen in so einer Situation? Und natürlich kommen die ja jetzt auch von anderen Pre-Partys und haben schon 100 Interviews gegeben. Deswegen denkst du immer, was mache ich denn, damit das jetzt nicht zäh wird? Und ja, vielleicht schaffst du es auch nicht immer, einfach weil es für die ist es auch die 6. Stunde. So. Und dann reden sie mit 20 Leuten in einer Stunde und das ist dann doch ziemlich
viel. Ja, ich glaube, dass da mitunter ja auch so bei ESC-Teilnehmern sind auch so Leute dabei, naja, okay, die sind dann vielleicht vorher eher so in kleinen Clubs irgendwie aufgetreten. Auf einmal sind sie Repräsentanten ihres Landes und dann kommt auf einmal dann so mit voller Wucht die ganzen Medien und die Fans und so. Ich glaube sowieso, dieses Jahr waren es wirklich sehr viele Pre-Shows. Also es gab ja alleine, ich glaube in Spanien schon alleine 2. Ich glaube eins in Madrid, eins in Barcelona. Und ja, wie du schon sagst, das eine kommt, das andere geht. Eigentlich ist Amsterdam immer so eine Konstante. Also weil eigentlich auch der überwiegende Teil ist dann auch da und man kann dann an dem Abend auch tatsächlich dann schon mal so erste Schlüsse daraus ziehen, wie könnte das dann auf der großen ESC-Bühne aussehen, außer natürlich ist es nicht die komplette Performance, da halten sich ja viele der Teilnehmenden da ja auch erstmal so ein bisschen zurück, aber man kann schon viel sehen und dass da vielleicht der eine oder andere dann auch mal umknickt oder ja, oder es gibt vielleicht auch Teilnehmer, die sagen, das habe ich jetzt nicht nötig, irgendwie da irgendwelche Interviews zu geben. Ja, kann man machen. Aber wie du schon sagst, ich fand es auch ganz gut. Ich hatte das auch gesehen von der Italienerin da, dein Interview. Und also sie war ja auch sehr zugewandt und insofern, das war schon auch interessant. Du hast auch Ayona irgendwie und Jerry Heil irgendwie dann auch noch interviewt, den Clip habe ich auch noch irgendwie gesehen, fand ich auch noch ganz, ganz gut. Hast sie ja nochmal auf Ella Isa sogar dann irgendwie nochmal angesprochen, auf die Zusammenarbeit und ich glaube, das ist manchmal auch vielleicht gar nicht so ganz verkehrt, wenn man nicht nur fragt irgendwie, worum geht's in deinem Song, sondern irgendwie, dass sie vielleicht auch so über ihre Kunst allgemein ja auch mal dann befragt werden. Das finden die ja vielleicht ja auch irgendwie ganz schön insofern.
Ja, da versuche ich es auch immer so ein bisschen mitzunehmen, dass ich halt, also erstmal grundsätzlich nicht, ich bin jetzt nicht nur ESC-Website oder alles, was ich mache, ist ja nicht nur ESC, sondern ganze Musikszene und halt, wie du sagst, dann diesen Hintergrund so ein bisschen mit aufschnappen. Das habe ich bei Baby Lasagna, habe ich ja auch gefragt nach dem, was er in der deutschen Musikszene schon so gemacht hat. Und,
genau, ja, stimmt.
Ja, gerade bei Aljona hatte ich so den Eindruck, dass er auch so ein bisschen aufgetaut ist dann, weil ich meinte, vor dem Interview meinte ich auch so, ja, nur 2 Minuten, weil unsere Stimmen schon so und so weiter. Und als ich dann aber nach ihrer Erfahrung mit Deutschland gefragt habe, hat sie ja auch irgendwie so gestrahlt und alles. Und wir haben sich dann auch danach 100 Mal bedankt und so. Und das sind dann halt Sachen, die nicht dauernd gefragt werden. Das sind aber auch Sachen, die ich dann auch irgendwie gebrauchen kann, also die ich ja dann auch aufschreibe, weil ich einfach diesen Bezug auch dazu habe. Das ist vielleicht das, was man dann so ein bisschen noch mit reinbringen kann, um halt nicht nur dieselben Fragen zu stellen wie alle anderen. Und wenn ich mich hier 100 Mal drüber aufrege oder zumindest anmerke, dass ich sage, ich weiß nicht, ob ich so ideal finde, dass sie sich christliche Figuren ausgesucht haben, dann frage ich natürlich, warum habt ihr euch die ausgesucht? Also so, dann versuche ich zumindest nicht ganz so feige zu sein und diese Frage dann auch zu stellen. Und aber vielleicht können wir das jetzt auch als Übergang nutzen, weil ich das so lustig fand, weil mehrere so, und Stimme oder deswegen vielleicht auch gar nicht gekommen sind oder was weiß ich was. Dann habe ich ja mit Isaac geredet, der dann auch meinte, ja, letzte Woche in London gewesen, Stimme ist so ein bisschen weg und so, aber es macht total Spaß. Dann habe ich ihm gesagt, ja, und jetzt muss er auch noch mit der Presse reden, ne? Und er meinte, nee, das ist eigentlich ganz gut, das wärmt die Stimme ganz gut auf. Und ich so dachte, okay, alle anderen verpisseln sich irgendwie mit genau dieser Begründung. Und er sagt, nee, das ist eigentlich jetzt so, hier reden ist eigentlich ganz cool. So, ja, ja, könnt ihr mal sehen, so kann man es halt auch verkaufen.
Ja, kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie man das für sich nutzt, weil man hat natürlich dann auch ein bisschen so die Aufmerksamkeit, alle Leute wollen was von einem wissen und das ist ja fürs eigene Ego vielleicht ja manchmal auch gar nicht so schlecht. Und andere sagen sich dann eher, oh, lasst mich zufrieden mit den ganzen Menschen und ich will zurück ins Hotel und ich will mich vorbereiten auf meinen Auftritt und so. Ich glaube, da ist auch jeder ein bisschen anders, aber er macht da, glaube ich, auch den Eindruck, dass er diese Sachen eher so als, ach ja, Mensch, tolle Erfahrung und will ich mitnehmen. Ne?
Ja, ich will das auch nicht, weil das jetzt gerade so gesagt, ich will das nicht so verdammen. Also das ist natürlich klar. Das ist eine völlig okay Herangehensweise zu sagen, oh, ich will jetzt nicht sprechen und so, ey. Introverts rule, ja, also das kann ich komplett verstehen. Das aus Pressesicht ist immer gut, wenn man sie alle irgendwie hat, aber ja, weiß nicht, manche stellen sich dann auch so ein bisschen an, aber gut.
Ja, und dann kam natürlich das große, der große Abend. Am Samstagabend war das dann 20 Uhr. Ich will da noch eine kleine Fußnote da abgeben, weil ich finde, das gehört da vielleicht auch irgendwie dazu. Bevor man sich vorne irgendwie angestellt hat, gab es auch tatsächlich, ich glaube, das ist aber auch jedes Jahr nochmal so eine Anti-Israel-Demonstration, die da auch sehr, sehr lautstark irgendwie halt waren, auch davon gesprochen haben. Alle ESC-Songs sind ja begründen ja die Apartheid und so weiter und Fui und so weiter. Das hat natürlich da auch vor der Tür so stattgefunden. Das war tatsächlich auch praktisch am Vorabend, als da dann nochmal die Angriffe des Iran da irgendwie auf Israel irgendwie passierte. Das war, finde ich, ein bisschen unschön, aber passiert eigentlich so nach meinen, also ich meine, dass 2019, als ich das letzte Mal da war, auch irgendwie so eine Gruppe davor stand und skandiert haben. Ich glaube auch irgendwie Flugblätter irgendwie dann verteilt haben und so weiter. Ist gutes Recht von solchen Gruppen, sich da irgendwie auch zu äußern, aber es war natürlich, war ein bisschen nicht so toll, würde ich mal sagen, irgendwie.
Ja, die waren auch ein bisschen aggressiv, also zumindest, die waren ja schon da, als nachmittags der Pressenachmittag losging. Und da sind die auch schon in diese Schlange vor der Tür irgendwie reingelaufen, haben da irgendwelche Flugblätter ausgeteilt und dann wurden sie irgendwann auch weggeschickt von der Security.
Ah, okay.
Jetzt mal nicht das Zeug verteilen. Und du bist ja relativ früh reingegangen, ich bin ja total spät, ich kam ja genau zum Anfang dann, weil ich noch im Hotel saß und eigentlich wollte ich gar nicht zum Konzert, weil ich gerade so im Videoschneideflow war. Weil man natürlich Videos auch schneller und besser schneiden kann, wenn man die einfach durchlaufen lässt und dann nicht irgendwelche Einblendungen und Cuts machen muss. Deswegen habe ich schön hochgeladen die ganze Zeit, dachte, oh, jetzt muss ich da nochmal raus und nochmal darüber. Und da waren die aber immer noch da. Also als ich da in der Schlange stand, um reinzugehen, haben die da immer noch ihre Parolen gebrüllt. Aber wo du es gesagt hast, 2019 waren die auch da. Diesmal waren es auch gar nicht so viele, ne? Das war immer nur so ein Grüppchen tatsächlich. Also die sind jetzt nicht mehr geworden seitdem. Und 2019 war es natürlich, weil Israel der Austragungsort war. Also sie hatten jetzt zweimal irgendwie so diesen Aufhänger. Ich weiß nicht, ob die jetzt, ich kann mich an 2022, weiß ich nicht mehr genau, aber kann ich mich nicht erinnern, dass die da waren. Also 2019 war es natürlich dann genau so ein Aufhänger, dass sie halt gesagt haben, ja, hier der ESC fährt dahin und blablabla. Da erinnere ich mich aber auch noch dran.
Ja, und ist vielleicht auch ein Grund, warum dann eben Iden Alin ja auch dann gar nicht da war. Also die war auch gar nicht angekündigt, aber dass sie da natürlich auch versuchen, das dann auch ein bisschen so zu reduzieren und nicht bei jeder Geschichte, weil es, glaube ich, ja dann auch von der Sicherheit und so weiter ja auch nicht unbedingt so gewährleistet ist für die Teilnehmerinnen, was ich natürlich dann auch ein bisschen schade finde da an der Stelle dann auch, ne? Das ist halt so. Ja, also ich war relativ früh da, aber ist irgendwie auch ganz lustig. Ich habe da irgendwie auch mich dann auch ein bisschen verabredet mit ein paar Leuten, gerade aus unserer ESC-Gruppe hier in Hamburg, aber auch aus anderen Bereichen. Wir hatten diesen Early Entry irgendwie, da konnte man dann schon ab 18.30 Uhr irgendwie halt rein. Und und dann war es natürlich noch im Grunde komplett fast leer und eigentlich von meinen Leuten, die haben sich gleich vorne an die Bühne dann irgendwie auch gestellt und irgendwie habe ich so gedacht, ja, will ich eigentlich nicht, weil ich dann links und rechts auch sah, da waren dann die großen Boxen. Und dann habe ich so gedacht, da möchte ich eigentlich nachher, wenn das losgeht, da eigentlich auch nicht so direkt da irgendwie halt stehen. Und im Grunde genommen bin ich dann hinterher irgendwie auch eher so im hinteren Bereich, eigentlich habe ich da gestanden, muss sagen, dass ich da letztendlich auch gut gucken konnte. Und ich habe irgendwie noch gehört, also so in WhatsApp-Gruppen, auch Social Media und so weiter, dass die Leute, das kenne ich auch aus anderen Jahren, die Leute, die da irgendwo in der Sitztribüne gesessen haben, dass da die Akustik wiederum auch nicht so geil war. Und ich habe so empfunden, als ich dann insbesondere, es gab ja dann eine Pause und im ersten Teil, als ich dann im hinteren Bereich so mittig gestanden habe, ich habe eigentlich von der Akustik eigentlich ganz gut was, also sowohl von der Musik, von dem Gesang und so weiter, das konnte ich eigentlich alles auch gut mitkriegen. Und ich hatte irgendwie so gehört, ja, teilweise hätte man den Gesang irgendwie von den Künstlern so nicht gehört. Und das zumindest aus dem ersten Teil, muss ich sagen, kann ich jetzt nicht so unterschreiben. Also das war eigentlich ganz gut von der Technik her irgendwie auch so austariert. Ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, dass ich tatsächlich im nächsten Jahr mir wieder einen Sitzplatz besorgen werde, weil es ist einfach dann gemütlicher und irgendwie man sitzt ein bisschen erhöhter, kann dann ein bisschen besser noch auf die Bühne irgendwie halt schauen. Und ja, bevor wir vielleicht noch so die ganzen Vorträge und so weiter, die ganzen Acts irgendwie nochmal so bewerten, haben wir uns dann irgendwann so, es hat ein bisschen gedauert, per WhatsApp dann irgendwie, ja, wo stehst du denn? Ja, da, wo der Balkon aufhört, und der Balkon hatte ja zwei Ecken. Und da habe ich so gedacht, wo ist sie
genau
denn?
Genau an der Kante habe ich gestanden.
Ja, genau
an der Kante.
Genau, und ich habe genau.
Ich hätte es nicht besser schreiben können.
Genau, und ich habe genau an der anderen Kante, und dann habe ich irgendwie, da ist so gedacht, so, jetzt poste ich mal ein Bild, wo ich bin, und du hattest dann irgendwie ein Bild, da sah ich dann oben diese Luftballons, die dann am Ende der Show runtergelassen werden sollten.
Nicht runterkamen.
Und dann nicht runterkam. Und dann habe ich so gedacht, Moment mal, wenn da bei den Luftballons, ach, dann steht die wahrscheinlich auf der anderen Seite. Naja, und dann bin ich da rüber und dann, ah, da ist sie ja. Und dann war dann irgendwie, ja, haben wir uns dann tatsächlich dann zusammengestellt und haben so an der Seite dann irgendwie gestanden. Das fand ich aber auch irgendwie okay. Fand ich auch von der Akustik irgendwie auch ganz gut. Und ja, wir haben dann irgendwie das Geschehen dann so ein bisschen zu zweit dann irgendwie weiter so kommentiert. Also ich fand's hier
die Muppet Show am Rand.
Ja, genau. Also so wie wir das hier im Podcast ja irgendwie auch tun. Das so soll das ja irgendwie auch sein. Aber jedenfalls hat's mich sehr gefreut, dass wir uns da tatsächlich dann noch getroffen haben. Und am Ende haben wir dann ja auch irgendwie, ich habe es tatsächlich in Hamburg mal damals vergessen, dass wir auch mal ein Selfie zusammen machen. Wir haben zwar noch ein Video irgendwie damals dann ja aufgenommen, aber jetzt irgendwie
nicht. Wollte ich gerade sagen.
Ne, nicht so ein Selfie irgendwie. Und ich sage, ja, das müssen wir jetzt unbedingt machen, weil irgendwie so unter dem Motto, sonst glaubt uns ja eigentlich keiner, dass es uns wirklich gibt, dass es vielleicht sogar KI generiert ist oder so. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls fand ich das irgendwie, fand ich es noch irgendwie ganz
weil
schön.
Weil ein Selfie kann ja keiner KI generieren. Ne? Das ist ja völlig unmöglich.
Ja, das ist völlig unmöglich. Nee, das geht technisch eigentlich gar nicht. Das ist ja dann.
Naja, das wird auch in den nächsten Jahren nicht gehen.
Ja, also fangen wir mal so an. Gibt es irgendwie einen Act an dem Abend, der dich irgendwie überrascht oder enttäuscht hat, wo du so denkst, oh, das hätte ich jetzt gar nicht geglaubt, dass das jetzt so ausgehen würde?
Boah, das ist schon mal eine große, große Frage. Mhm. Ich meine, wir haben ja, wie viel waren es am Ende? 28 gesehen plus noch kurze andere Einlagen. Was hat mich besonders, also ich muss sagen, und das, ich habe es ja schon in den Songtracks so ein bisschen angedeutet, dass ich irgendwas an Irland inzwischen toll finde.
Ja,
ich kann es noch nicht mal richtig verbalisieren, aber irgendwie, also Bambi Thug war auch schon beim Presseevent, habe ich dann nicht geschafft, dahin zu gehen, aber sah da schon spektakulär aus. Also irgendwie so fast komplett oben ohne, aber so mit abgeklebten Nippeln und irgendwie so wirklich so noch so ein angeklebter Schnurrbart. Also dass du wirklich sagtest so, boah, also auf eine Art verkleidet, aber auch einfach so sich einfach so diese Art von Persönlichkeit einfach gegeben. Wo du dachtest, boah, wow, wirklich, da ist so viel Künstlerisches drin. Das fand ich toll. Und dann war der Auftritt ja eigentlich auch so in dieser Art. Und auch so mit dieser Art von Song, da brauchst du ja auch so eine Überzeugung dafür. Und ich finde, Bambi Thug hat komplett diese Überzeugung, das so auf die Bühne zu nageln. Und allein das finde ich schon toll. Und irgendwie, auch wenn ich dieses Abracadabra und dann wird hier geschrien und dann ist auf einmal wieder poppig und so, inzwischen habe ich da was für übrig. Und das habe ich auch in dem Moment dann live gemerkt. Also das hat sich da noch mal ein bisschen verstärkt. Dieser Eindruck, den ich schon bei den Songchecks so leicht gefühlt hatte, das ist jetzt nochmal mehr geworden. Irland Finale bitte.
Ja, wir hatten auch, als das lief, hatten wir ja auch darüber gesprochen, und mir geht das auch so. Für mich ist es tatsächlich immer noch dieses Ding zwischen dem Video und dem Live, aber in Amsterdam war es halt tatsächlich auch so, dass sie auch live dann doch auch schon die Hütte abgerissen hat, und das ist nach wie vor Ist das, ja, ich glaube, es ist so, man liebt es oder man hasst es, aber in Amsterdam fand ich das, fand ich es auch großartig und hebt sich einfach auch von all dem irgendwie halt auch ab. Also da gibt es nichts, wo man sagen könnte, ach ja, das ist jetzt wie und so, das ist schon sehr, sehr alleinstehend und nee, fand ich auch ganz großartig, ging mir irgendwie halt auch so.
Ja, aber einfach komplett hingenagelt, zack, hier bin ich, was wollt ihr? Und das war großartig. Dein Highlight?
Ja, also ich muss sagen, dass ich insgesamt eigentlich bei meiner Einschätzung eigentlich jetzt nicht enttäuscht oder erstaunt bin, dass es jetzt auf einmal doch so geil geworden ist. Ich fand es ein bisschen nervig. Ach ja, ich glaube, die Nusa heißt sie, glaube ich, aus Georgien, die ist ja als erste angetreten und dann kam ja gleich Isaac. Und ich weiß nicht, ob es bei der Nusa irgendwie war oder dann erst nach Isaac, haben ja alle hinterher nochmal so ein A cappella Solo gemacht. So. Und jetzt nochmal alle und so. Das ist so, bei 2, 3 Liedern finde ich es noch irgendwie ganz okay, aber dass es dann nachher alle gemacht haben. Also fand ich so, hier der Dons aus Lettland, der hat dann wenigstens noch so ein Eo, Eo, Eo so irgendwie gemacht, was eigentlich mit seinem Song gar nichts zu tun hatte, der dann noch so darüber so ein bisschen, der scheint auch, das sehe ich so so bei Instagram und so weiter, der scheint wohl auch ein ganz lustiger Typ zu sein, der macht so ein bisschen auch entgegen seiner sehr dunklen Ballade doch eher so auch ein sehr lustiger Typ irgendwie auch zu sein. Also insofern ist das halt, aber das war so ein bisschen, wo ich so dachte, also da hat mich jetzt, würde ich jetzt mal sagen, jetzt niemand so wirklich enttäuscht oder wo ich jetzt sagen würde, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ich immer noch denke, es ist so ein bisschen die Blackbox, das ist bei der Kalena, weil das fand ich so ein bisschen, die ist ja da alleine auf der Bühne gewesen. Da vermute ich noch, dass sie so ein bisschen noch hinterm Berg halten, was da beim ESC auf der Bühne passiert. Aber es kann auch sein, dass es nicht so ist und dass es vielleicht eher sogar im Semi irgendwie halt so auch so backen bleibt. Insofern muss ich sagen, hat mich das, was ich sowieso schon irgendwie ganz schön fand, ich persönlich. Vielleicht sind wir auch sogar schon so ein bisschen so weit, wenn man jetzt mal guckt. Ich habe an dem Abend tatsächlich auch gedacht, ich glaube, es wird sich tatsächlich zwischen der Schweiz und Kroatien entscheiden, wer das Ding gewinnt. Beide haben sehr unterschiedliche Songs und ich glaube, es wird darauf ankommen, wer von beiden kann am besten Stimmen auf sich vereinen und wer kann vielleicht auch am besten sowohl Jury als auch Televotings irgendwie auf sich ziehen nachher im Finale. Ich glaube, beide sind locker im Finale drin. Ich glaube, zwischen den beiden wird es sich wirklich ausnehmen, weil ich glaube, da ist jetzt kein weiterer Dritter, wo ich jetzt sagen würde irgendwie, ach, das könnte noch interessant werden. Wäre das so deine ähnliche Einschätzung?
Das war viel. Da hatte ich jetzt auch gerade viele Gedanken zu allem, was
Ach so,
du gesagt
okay.
hast. vielleicht erstmal bei Nutzer fand ich es am Anfang witzig, weil ich stand ja von Anfang an da am Rand, du standst ja hinten, weiß nicht, wie das bei dir aussah, aber es waren ja viele so Feuerfontänen, die sie immer wieder abgefeuert haben und natürlich bei ihr dann auch. Das sah an einer Stelle so aus, als würde sie die überhaupt nicht sehen, als würde sie da voll reinrennen. Ja. Zumindest aus meiner Perspektive.
Ja.
Und da dachte ich so, dann finde ich wieder passt zum Song, ne? Dann brauchen wir da nicht mehr von Heucheln erzählen, sondern wenn sie da einfach ins Feuer läuft, dann glaube ich ihr das alles. Das war so mein erster Gedanke. Bei Isaac war es ein bisschen mies, weil dem tatsächlich ein bisschen Stimme gefehlt hat, das hat man gemerkt, aber so will ich auch singen können, wenn ich keine Stimme habe. Das war natürlich trotzdem wieder gewaltig. Und ich glaube, dass die einfach nicht so diese Freiheit hatten, was anderes zu machen als dieses und jetzt nochmal alle den Refrain. Weil ich glaube, das gibt dir ja auch was, wenn da irgendwie tausende Leute da Lied irgendwie brüllen. Deswegen ist es wahrscheinlich immer ein super Moment, wenn die das so machen können. Aber ich glaube, selbst wenn sie andere Pläne gehabt hätten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bei den zwei Mädels aus der Ukraine, die sind auf die Bühne gekommen und haben gesagt, hey, wir würden gerne was mit euch machen. Und dann fing aber schon das Lied an. also das Playback, und dann haben sie gesagt, könnt ihr das nochmal ausmachen? Und es ging, hat aber niemand ausgemacht. Dann musste sie lossingen. Also ich glaube, die wollten vorher irgendwie was mit dem Publikum machen. Und das hat nicht geklappt, das ging nicht. Und deswegen, glaube ich, waren die da alle sehr eingeschränkt, und dann haben sie halt genau das gemacht. Nächster Gedanke, ach so, Österreich. Da fand ich relativ wenig Gesang zu hören. Da war ja eigentlich nur Playback.
Ja. Yeah.
Also, und das ist das, was ich eben auch befürchte für Malmö. Also, dass das Playback den ganzen Song trägt und dass wir sie dann nur tanzen sehen, was ich sehr schade finde, weil es ist nicht der Eurovision Dance Contest.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und weiß ich nicht, wie viel sie dann tanzen und singen kann. Also das ist so, von der Stimme war jetzt wenig zu hören in Amsterdam. Deswegen auch für mich, ich bin da auch noch ein bisschen zwiegespalten, wie das so wird. Auch abgesehen davon, dass ich Österreich ja immer wünsche, dass sie gut abschneiden. Aber da habe ich auch noch so ein bisschen Fragezeichen. Dann die Favoriten. Ja, Kroatien, Schweiz kann ich mir auch vorstellen. Wobei ich da bei Kroatien einen Nachteil bei den Jurys sehe. Also ich weiß nicht, ob die so dieses losgebrüllt und auf der Bühne rumgehopst, ob sie das dann so da so honorieren. Man hat es ja schon beim Vorentscheid gesehen, dass nicht alle Jurys da überzeugt waren und dass er dann im Televoting ohne Ende abgeräumt hat. Und bei Nemo sehe ich sehr viel Qualität, vor allem auch darin, diese ganzen verschiedenen Stile aneinander zu hauen und trotzdem jeden Stil zu beherrschen.
Ja, ja.
Das war ja so das, was wir nicht wussten, als wir nur die Studioversion hatten, wie wird das live? Und jetzt haben wir schon gesehen, live war das eigentlich so, dass da wirklich jeder Part irgendwie gesessen hat. Und dass Nemo auch sowas ausstrahlt, also auch sowas Quirliges ausstrahlt. Also wie ich schon gesagt habe, beim Presseevent auch so, einfach so Bock auf jeden gehabt und da 3 Stunden mit jedem geredet und so. Und das so, finde so, das überträgt sich auch so. Also einfach so, ich bin hier und ich will jetzt dieses Statement hier abgeben und so. Und da war schon viel dahinter. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Jurys auch überzeugt. Das ist jetzt aber erstmal auch, wir wissen jetzt wieder nicht, wie das später im Kamerabild ist und so, aber das sind jetzt so die Eindrücke, die wir haben. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz schlimmer Eindruck, was ich so vor mich hin dachte, und ich habe mich selbst bei dem Gedanken gehasst. Frankreich könnte die Jurys gewinnen.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja.
Und ich werde es hassen. Ich werde, wenn Frankreich die Jurys gewinnt, dann schreibe ich dir ein Jahr lang jeden Tag, wie scheiße ich Jurys finde. Das ist für mich immer noch so ein seelenloses Stimmengewichse einfach. Es ist einfach, ich habe das gesehen und ich fand es ja vorher schon nicht gut. Ich fand's ja schon nicht gut, als es rauskam und so. Und es ist ja, man hat ja in Irland gesehen, es kann sich ja auch ändern. Man kann ja auch irgendwann gibt einem so ein Song auch mal was. Ich finde, Frankreich gibt mir mit jedem Mal weniger. Und ich fand das so anstrengend. Ich fand das so, das ist alles so gekünstelt und alles so angestaubt. Und aber ich glaube, dass gerade Jurys so auf sowas total abfahren werden. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass das Publikum dann auch darauf abfährt und dass es am Ende auch sehr weit oben mit landet.
Ja, bei Frankreich, mir ist das eigentlich erst hinterher nach unseren Songchecks irgendwie eingefallen, auch wo ich dann zum Beispiel die Merci Jury vom Merci Jury Podcast irgendwie, die hatten das dann auch behandelt, haben ihn eigentlich auch sehr gut bewertet. Und mir ist dann noch eher die Idee gekommen, ich kriege eigentlich immer mehr Angst vor dieser Stimme. Also es ist so ein bisschen so, der will auch einfach zu viel. Und manchmal ist es ja auch so, Porsche muss man ja nicht ausfahren, sondern auch selbst bei 30 Stundenkilometer merkt man, dass der anders und besser fährt als noch ein Fiat. Und er hängt da jetzt irgendwie auch noch so mit Inbrunst da rein. Und das finde ich eigentlich fast eher so ein bisschen unangenehm. Und das geht mir auch so. Er mag sicherlich, also Balladen gibt es ja dieses Jahr nicht so wahnsinnig viel, wundert mich eigentlich, aber es ist ja wenn man da so drauf schaut, komischerweise werden ja manchmal irgendwie Jahrgänge, da ist ja fast, also ich kann mich noch erinnern, damals, wo ich mit Dennis immer noch diese 5-stündige Tonvision aufgenommen habe, so, und jetzt kommt noch eine Ballade, oh, und jetzt kommt noch eine Ballade, und das war dann irgendwann auch schon gar nicht mehr so kommentierbar, und da ist jetzt dieses Mal wirklich gerade so eine Handvoll, und mag sein, dass er da vielleicht einer der Besten ist, aber ja, also ist dann so. Bei Nemo und Baby Lasagna fällt mir noch so ein bisschen ein, Nemo könnte eher mehr Stimmen bei den Jurys kriegen und Baby Lasagna wahrscheinlich mehr bei den Televotes. Ja. Und da wird es vielleicht noch spannend. So, wer kann da mehr abräumen? Aber ich glaube, das liegt schon irgendwie. Oder hättest du jetzt noch irgendwie so einen dritten, wo man, also ich weiß ja, dass du Musti irgendwie 12 Punkte hattest du ja gegeben. Oder als Favorit, ist das bei dir immer noch so irgendwie? Oder?
Na, da bin ich live noch nicht 100%ig überzeugt. Aber ich glaube, da haben wir ja natürlich auch noch lange nicht alles gesehen, ne? Weil er war jetzt einfach nur alleine auf der Bühne, ist da rumgehopst von da nach da und so. Da kann ich mir noch irgendwie die Inszenierung gar nicht so richtig vorstellen. Aber das hat mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt. Auch stimmlich ist ja, da ist ja viel drin in diesem Song. Ob das dann so hundertprozentig klappen wird, weiß ich nicht. Als Studioversion ist es immer noch mein Fave einfach. Es hat ja dann aber auch am Ende vielleicht wenig damit zu tun, was man im Fernsehen sieht. Bei Frankreich dachte ich nur gerade noch so, ja, seine Stimme ist vielleicht ein Porsche, aber sein Song ist halt ein Schotterweg. Also, das ist so. Und dann auch immer wieder dieser Trick mit diesem weit weg vom Mikro reinbrüllen und so. Und es gibt wahrscheinlich so viele Leute, die das total überzeugt, aber mich nervt es einfach nur. Mich hat es beim ersten Mal genervt, mich nervt es immer noch. Und das hat er jetzt bei jeder Pre-Party, bei jedem Fernsehauftritt gemacht. Das wird garantiert auch in Malmö kommen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, damit müssen wir rechnen auf der ESC-Bühne, dass er das jetzt so als Schmankerl oder so irgendwie macht. Und ich finde das eher gruselig. Also das ist so... So unter dem Motto, ihr habt mir jetzt die Musik abgestellt, aber ich singe trotzdem weiter und ich singe auch über die 3 Minuten weiter und irgendwie so ein, ich nehme euch hier in Geiselhaft irgendwie und ihr müsst jetzt bis morgen früh um 3 meinen Gesang weiterhin hören. So habe ich irgendwie so den Eindruck. Also was ich ein bisschen enttäuschend fand, war Olli Alexander. Also ich bin mir
der,
nicht...
Den hatten die Tonprobleme erwischt, der hatte richtig Pech.
Ja, wahrscheinlich, aber irgendwie war es so, ja gut. Also gut, er muss ja nicht bei der Pre-Show irgendwie schon Punkte machen. Es ist ja nachher erst in Malmö interessant, aber das könnte noch, das könnte vielleicht irgendwie, ja, keine Ahnung. Also live, muss ich sagen, war natürlich irgendwie wieder klasse, dass auch Hera Björk irgendwie wieder da war. Aber auch da merkte ich irgendwie, ja doch, der Song ist leider doch sehr, sehr dünn. Ne? Also es ist halt irgendwie das, ja, also... Aber
es ist auch so fies, weil sie macht es ja dann natürlich selbst, ist ja auch richtig, dass sie dann nach diesem Song dann einfach nochmal Je ne sais quoi anstimmt, in dem Fall jetzt ohne irgendein Playback, sondern einfach nur a cappella und mit dem Publikum, und dann merkst du halt diesen mega Unterschied, ne, zwischen diesem riesen Eurovision-Hit, der es ja einfach ist, obwohl sie damit nicht gut abgeschnitten hat, und jetzt diesen neuen, eher belanglosen, aber sie ist halt Hera Björk, deswegen soll sie da bitte immer sein, das habe ich ja auch schon öfter gesagt. Vielleicht 2, die wir noch kurz anreißen könnten, weil, also Olli würde ich jetzt so als abgehakt betrachten, weil also für mich, ich habe ja gesagt, das ist für mich kein Siegersong oder so, also ich weiß nicht, ob der Song das trägt. Jetzt in dem Fall finde ich Amsterdam, finde ich schwer zu bewerten bei ihm, einfach weil er, glaube ich, eine Minute lang hat er einfach über sein Mikro abgestellt und er hat da performt und gemacht und er war einfach nicht zu hören.
Ja, man hörte nur noch dieses Ding-Dong, Ding-Dong, was da so in dieser Tonspur da irgendwie läuft. Ich so, ist ja komisch irgendwie, ist das eine neue Version?
Ja, und da konnte er halt wirklich nichts dafür.
Ja.
Das muss man jetzt auch mal sagen. Vielleicht 2 noch, also einmal hätte ich Italien noch auf dem Zettel, wo ich sagen würde, das ist weil Italien ja auch einfach so diesen Italien-Bonus hat. Ich finde, Italien hat mehr Italien-Bonus als Deutschland Minus-Bonus hat, wie es immer alle sagen, uns mag ja keiner oder so. Ich finde, dass Italien einfach ist, kriegt einfach immer gute Punkte, selbst wenn die irgendwie nicht so doll performen. Und das ist ja schon ziemlich gut, was sie da macht. Also das ist ein guter Song, guter Auftritt, gute Ausstrahlung und so. Ich glaube, dass sie auch sehr weit oben mitspielt.
Ja,
also
das glaube ich
das
auch.
Ist auch. Das ist Juryfutter und die Menschen springen ja auch immer auf Italien an und so. Deswegen würde ich sie da schon noch mit reinnehmen, so da oben. Und der letzte, mit dem da haben wir jetzt natürlich auch einen Bias, aber der ja auch immer weiter höher gehandelt wird, ist ja Joost.
Ja.
Das ist immer schwer zu sagen, die Niederlande, weil die Niederlande bei dem Amsterdam-Konzert natürlich immer als letztes auftritt und dann da immer super Halligalli ist und mega abgefeiert wird, egal was es ist. Aber das, ich meine, er klettert ja auch in den Wettquoten immer weiter, hat sich ja da auch einen Spaß draus gemacht, hat ja so ein Backdrop auf der Leinwand. Übrigens, manche haben das richtig gut genutzt, haben tolle Sachen hinten auf die Leinwand gebracht und andere gar nicht. Also manche hatten nur das Musikvideo oder irgendwie ein Bild oder so. Andere haben sich da super Gedanken gemacht. Joost hatte ja vorher schon im Interview erzählt, er hat da so ein bisschen was aus seinem iPad zusammengezimmert, was er da so laufen lässt. Das ist aber nicht das für Malmö. Er hatte da so I love the fans, I love the bookmakers und so weiter. Also hat sich da irgendwie so einen Spaß auch draus gemacht. Natürlich ist das auch mit so einem Song, zündest du natürlich auch so eine Halle an und so, aber so... Er ist halt auch ein Performer, ne? Das merkst du ihm auch total an. So, der kann halt die Leute dann auch mitreißen und alle hatten Spaß und so. Und das ist auch mega geklettert in den Wettquoten und es ist immer noch nicht mein Song. Ich sehe trotzdem immer noch, warum die Leute das mögen und ich habe da auch irgendwie Spaß dran. Ich habe vor allem Spaß an ihm, weil er irgendwie so als Typ irgendwie toll ist. Weiß ich halt nicht, wie das bei Jurys punkten kann. Aber ich glaube, dass das so ein richtiger Publikumsfavorit wird am Ende. Ich weiß nicht, was hältst du von den beiden?
Bei Angelina Mango muss ich auch sagen, die hat eine Leichtigkeit, wirklich auch auf der Bühne. Das ist nicht nur so, jetzt muss ich hier performen. Also das ist schon sehr, sehr professionell. Und der Horst Klein ist sicherlich, ja, ähnlich wie Olli Alexander, sicherlich auch eher einer von diesen schon alten Hasen. Also der macht das da irgendwie halt auch irgendwie schon länger. Und da ist so jetzt der ESC auch wahrscheinlich jetzt so eine Station, die er da richtig sicherlich auch gewissenhaft jetzt irgendwie da macht. Und ist für mich beide Songs, auch beide Künstler sind für mich so gewisse Grower irgendwie halt, und kann ich dann auch sagen. Ich würde tatsächlich auch nochmal, ich habe es jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, auch nochmal auf Isaac zu gehen. Da muss ich allerdings auch sagen, er hatte tatsächlich auch mal nicht irgendwie so ein Filzoberteil an, sondern er hatte schon auch was Bühnengerechtes dieses Mal an. Also ich glaube, da kann man sich schon, ohne dass er verkleidet war, kann man schon sagen, ja, ich glaube, da wird sich schon auch noch mal ein bisschen Gedanken gemacht über das, was er dann irgendwie anhat. Und ich muss sagen, abgesehen vom Song, er hat schon auf der Bühne auch abgeliefert. Also ich fand die Stimme trotzdem auch, ich fand die Stimme auch wirklich gut. Ich glaube, er hat auch gut mit dem Publikum interagiert. Und da muss ich sagen, also das ist natürlich, was die Stimme zum Beispiel angeht, muss man auch mal sagen. Wir haben auch mal viele Jahre für Deutschland auch mal Leute geschickt, wo man so dachte, oh, Live-Stimme ist aber auch eher so wackelig irgendwie. Und das ist Gott sei Dank, das ist in den letzten Jahren auch tatsächlich auch wirklich besser geworden. Auch in diesem Jahr eine gute Stimme. Aber wie gesagt, der Song ist, finde ich, leider ein bisschen boring. Und das könnte natürlich noch ihm zum Verhängnis kommen. Aber nichtsdestotrotz hat er wirklich, finde ich, in Amsterdam abgeliefert. Und hat das gut gemacht. Und das muss ich sagen, es hat mich da auch wirklich sehr, sehr gefreut. Und dass das wirklich auch gut war. Also ich fand, ich war auch wirklich wieder sehr gut unterhalten, weil es ist natürlich tatsächlich so, ähnlich wie beim ESC, trägt auch jeder Künstler auch nur seinen ESC-Song vor. Das hat natürlich manchmal den Vorteil bei einem Beitrag, wo man so denkt, oh, den finde ich jetzt aber wirklich doof, dann weiß man aber, in 3 Minuten ist der dann auch wieder vorbei, dann kommt dann halt auch gleich der nächste. Und insofern war das auch, also sonst generell die wir jetzt irgendwie nicht benannt haben, muss ich sagen, ist eigentlich auch so in der Bewertung so ähnlich, wie wir es auch im Songcheck irgendwie schon gesagt haben, ob gut oder schlecht. Also da waren jetzt wirklich auch nicht wirklich so Überraschungen. Ich hätte gerne Luna aus Polen noch irgendwie noch gerne auf der Bühne gesehen, das hätte mich nochmal interessiert, wie das live rüberkommt, aber das werden wir ja dann in Malmö dann auch erfahren. Und insofern fand ich es einen schönen Abend. Der Connell Maas hat ja dann auch noch zusammen mit Charlotte Pirelli dieses Event dann moderiert. Sie hat dann natürlich auch nochmal ihre ganzen ESC-Burner nochmal auch auf die Bühne gebracht. Da gab es dann auch nochmal immer so ein bisschen, unglücklich war, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn es jetzt irgendwie nicht unbedingt so eine meiner Favoritenbands war, war jetzt bei Megara, da war ja irgendwas mit der Charlotte, irgendwie so ein Beitrag. Und dann kam Megara und dann war ja dann schon erstmal die Pause. Und irgendwie hat Megara dann auch nicht so abgeliefert, dass man jetzt sagen würde, ach, naja, gut, die haben das jetzt irgendwie live nochmal irgendwie auf die Bühne genagelt. Das war dann eher ein bisschen enttäuschender. Und da war dann auch die Position, auf der sie dann auftraten, nicht ganz so schön. Aber die Leute waren alle gut drauf. Also das Who is Who der ESC-Fans war, glaube ich, auch da. Also man sieht da auch viele bekannte.
Sowas gibt's.
Ja, also man sieht viele bekannte Gesichter, wo man so denkt, ach ja, genau, kenne ich auch aus dem ESC-Umfeld. Ach, der ist auch wieder da und so. Also das fand ich auch irgendwie ganz schön. Und da wird man auch sicherlich einige der Gesichter auch wieder in Malmö sehen, wo ich mich da irgendwie halt dann auch wirklich drüber freue. Ja, ich fand's schön
nach. Who is Who der ESC-Fans, finde
ja,
ich geil.
Ja.
Wusste ich nicht, dass es das gibt. Sind wir auch in dieser Hall of Fame?
Ja, bestimmt. Da, also hast du nicht gesehen, da draußen im Flur, da hingen doch unsere beiden Bilder.
Ach so.
Oder? Das war doch irgendwie.
Wer hier schon im Publikum zu Gast war.
Ja, genau.
Ja, und ich habe tatsächlich von The Who is Who aus dem Pressebereich habe ich einige vermisst beim Presseevent. Gar nicht alle gesehen, die ich da sonst so gesehen habe. Also es ist nur, Benny hat mich die ganze Zeit drüber informiert, dass der SVW gerade gegen Fortuna Düsseldorf verliert. Nochmal danke dafür. Sonst habe ich da ein paar vermisst.
Ja, also wie gesagt, ich war jetzt nach 5 Jahren das erste Mal wieder da, war ich sehr froh. Ich glaube, ich hatte ja noch Karten irgendwie vor 2 Jahren oder so, glaube ich. Da war mir das mit Corona noch ein bisschen zu heiß irgendwie. Da habe ich so gedacht, nee, das will ich jetzt noch nicht machen. Aber es war irgendwie ganz schön, dass ich das wirklich so gemacht habe. Und ich werde, glaube ich, sicher auch im nächsten Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr ist es am 5. April, wohl auch wieder in dem AFAS Live irgendwie. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Erinnerung mehr. Die Karten kommen, glaube ich, immer so Anfang des Jahres, Ende des Jahres. Ich weiß das jetzt nicht so genau, aber da können wir euch ja dann auch nochmal drüber informieren, wenn ihr da auch mal hin wollt. Ich finde, es gibt einen schönen Abriss und man kann da schön vorglühen. Vor diesem ESC, also das ist ja jetzt im Grunde 3 Wochen, bevor das ganze Event dann auch direkt da irgendwie losgeht und das ist so ein Schaulaufen. Es gibt ja immer so ein bisschen diese, was bringt das eigentlich überhaupt? Ich glaube, es gibt jetzt, glaube ich, nicht dieses Medienecho so in den, ich sag mal, Mainstream-Medien dazu, aber ich glaube, es ist immer eine schöne Spielwiese für die Künstler schon mal so ein bisschen auszutesten, wie komme ich bei den Fans an und so weiter, weil da ja, also 99% sind das halt so hartgesottene ESC-Fans, die da irgendwie hinkommen und da kann man das natürlich so ein bisschen auch schon mal so die Stimmung irgendwie ein bisschen reinholen und ich glaube, dafür ist es dann einfach auch gut, wenn man das irgendwie macht und ich glaube, das in Amsterdam ist ja, glaube ich, so die älteste Pre-Show, glaube ich, die es so gibt und ist auch übrigens, ja, und die vollste und so und ist ja auch mittlerweile in den letzten Jahren hat sich das ja auch sehr stark professionalisiert. Also jetzt auch im Nachgang haben sie ja auch in Social Media da noch eine ganze Menge irgendwie dann gemacht. Also insofern, das ist schon wirklich sehr, sehr groß geworden und ja, und wie gesagt, nächstes Jahr werde ich, glaube ich, dann wieder gucken, dass ich dann eher wieder sitze. Also mal gucken.
Ja, ich glaube, für die Acts hat es halt auch den Vorteil, du lernst halt schon mal alle anderen kennen, ne? Also das ist, ich glaube, das ist dann, hast du irgendwie auch so einen Wohlfühlfaktor für später die Reise zum ESC an sich, dass du schon mal Fans getroffen hast und so, dass du schon mal mit den Medien dann da gesprochen hast, dass sich das nicht alles so erschlägt auf einmal. Also dass du dann auch schon so Bezugspunkte hast und alles, das ist, glaube ich, erstmal schon mal gut. Und dann, wie du sagst, viele kommen irgendwie aus ganz kleinen Clubs oder, weiß ich nicht, ist vielleicht auch der Start der Karriere, was auch immer, die haben auf einmal sehr viel Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit, die hast du ja danach auch dann nicht mehr. Also es sei denn, du bist Måneskin, dann hast du vielleicht danach noch die Aufmerksamkeit oder noch viel mehr. Aber im Normalfall hast du danach nicht mehr diese große Aufmerksamkeit. Was natürlich einerseits ist das so psychologisch ein bisschen schwierig, das hört man ja auch immer wieder, aber andererseits ist das natürlich auch dein Moment als Künstler, den du nutzen kannst, um eben mit dieser Aufmerksamkeit was zu machen, um stattzufinden. Selbst wenn es irgendwie diese Fanmedien sind oder so, das verbreitet sich ja trotzdem auch. Und da hast du halt ganz gute Möglichkeiten dadurch, dass du dann dabei bist. Und ich glaube, das bringt schon viele Vorteile, wenn du es halt gesundheitlich irgendwie überstehst. Jetzt nicht, wenn du dich da von einem zum anderen schleppst und irgendwie nicht mehr kannst und dann vielleicht schon kränklich nach Malmö fährst oder so, dann hat es dir vielleicht nicht so viel gebracht. Aber grundsätzlich ist das eine schöne Sache, glaube ich. Und das ist, man merkt das auch, dass sich die Leute dann immer mehr anfreunden und wohlfühlen. Also jetzt bei dem Presseevent standen auch Nemo, Kalin und Isaac standen irgendwie zusammen, haben sich unterhalten und habe ich auch noch ein Foto gemacht und habe ich später Kalin gefragt, ja, über was redet man denn in so einer Runde eigentlich? Und was mir dann auch nur erzählt, ja, eigentlich haben wir nur drüber gesprochen, wie eigentlich Mülleimer in unseren verschiedenen Sprachen heißen. Ah, okay. Aber es ist trotzdem, man lernt sich irgendwie kennen, man tauscht sich aus. Ich meine, die waren auch alle im selben Hotel wie ich, dummerweise. War mir auch nicht klar, aber da ist hier ständig irgendeine Delegation über den Weg gelaufen und so, wenn ich da über den Flur geschlurft bin zum Frühstück. Also das ist, die tauschen sich aus, die nehmen irgendwelche Videos zusammen auf und so und dann fährst du, glaube ich, viel entspannter nach Malmö, wenn du schon so ein bisschen weißt, was dich erwartet, wer dich da erwartet und so. Deswegen ist es, glaube ich, ist das ziemlich viele Vorteile auch.
Ja, naja, und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was uns dann jetzt in Malmö erwartet. Das wird ja jetzt auch spannend, das kommt ja auch langsam immer näher. Ja, ich habe schon gehört, du bist, glaube ich, schon, du fährst sogar schon nächsten Sonntag dann nach Richtung Malmö, ne? Habe ich gehört.
Ich weiß noch gar nichts. Ich habe noch keine Antwort auf meine Akkreditierungsanfrage.
Ah ja, okay.
Das ist, was auch eine Frechheit ist, Ende April, kurz bevor es losgeht. Also das, da müssen sich sowohl Sender als auch EBU eigentlich echt mal was einfallen lassen. Das wird immer später. Und wenn ich im Juli eine Zusage kriege, bringt es mir auch nichts mehr. Deswegen kann ich noch nicht endgültig planen.
Also lieber NDR sorgt dafür, ne, dass die Kollegin Riegel da auch jetzt eigentlich eine Akkreditierung bekommt. Und dann.
Früher habe ich die Ende Februar bekommen, kann ich mich noch erinnern, für Wien und Stockholm. Da kam da die Zusage und du konntest dann planen, was du wann wie machst, wo du wie hinfährst, wo du wie wohnst, mit wem du dich wann wo verabredest für Interviews und so. Das fällt jetzt komplett weg. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich da hinfahre und das ist richtig beschissen.
Ja. Also ich bin ja jetzt so immer mal sporadisch so seit 2018. Also da kenne ich das schon, dass das so ungefähr Anfang bis Mitte April dann irgendwie, dass man da die Zu- oder Absage irgendwie bekommt. Also dass das jetzt so lange irgendwie halt dauert. Aber wir kennen das ja aus, das war ja das war doch der Turiner ESC, wo viele dann auch schon eigentlich regulär angereist sind, wo man wusste, da gehen jetzt die Tore im Pressezentrum auf, wo es dann auf einmal kurzfristig hieß, nee, ihr dürft erst so in der zweiten Runde dann auch rein und auch euch das irgendwie angucken. Jetzt darf man es ja mittlerweile gar nicht mehr. Und das ist natürlich, ändert sich einfach auch ganz viel, ne?
Weißt du, Turin haben sich halt alle noch mit Corona rausreden können. Und so, und diese Ausrede gibt es jetzt einfach nicht.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nee, aber schauen wir mal. Ich werde ab 3. Vor Ort sein. Ich werde allerdings in Kopenhagen wohnen, werde dann, wie schon vorhin erzählt, irgendwie dann halt immer pendeln. Aber das ist auch jetzt hier keine lange Fahrt, die man da irgendwie halt macht. Das ist ja das Schöne. Ich kenne das ja so ein bisschen da vor Ort schon so, die lokalen Gegebenheiten, auch wenn ich da so das letzte Mal jetzt vor 10 Jahren da war irgendwie. Aber da wird sich ja jetzt nicht so schnell was da geändert haben. Ansonsten, da werden wir dann irgendwie berichten. In irgendeiner Form, wir müssen uns da noch irgendwie ein bisschen drüber kurz schließen. In irgendeiner Form werden wir natürlich auch von dort aus irgendwie podcasten. Wie wir das machen, wie wir das logistisch machen, das werden wir jetzt noch dann noch die in der nächsten Zeit nochmal miteinander klären. Das werden wir euch dann sagen, aber wir werden da mit Sicherheit uns da nochmal an die Mikrofone dann setzen und da euch nochmal direkt dann aus Malmö irgendwie halt dann berichten. Und dann würde ich sagen, wir schließen das jetzt mal so ein bisschen, so praktisch von zu Hause. Und jetzt gucken wir mal, wie es dann weitergeht mit dem ESC. Ich freue mich da sehr drauf. Ich habe so das Gefühl, dass ich so seit Beginn der Pandemie jetzt langsam auch wieder so in dieses Ding reinkomme. Ich vermute mal, dass ich nach diesem ESC, glaube ich, diesmal eine ganz schlimme PED haben werde, weil ich jetzt eigentlich mich langsam wieder so, das war die letzten Jahre nicht so. Auch selbst letztes Jahr, wo ich da mal so ein bisschen pausiert habe und dann nur so als Fan habe ich so hinterher, ja gut, der ist jetzt vorbei. Aber ich glaube, dieses Jahr werde ich eine schlimme PED irgendwie halt haben. Ich werde da, glaube ich, so ein bisschen, weil ich mich dieses Jahr wirklich wieder sehr stark da hinein versenkt habe. Und ich freue mich da jetzt diesmal umso mehr darauf, das wieder zu erleben und so. Und werden wir mal gucken. Ich werde jedenfalls auch von der PED dann berichten, wenn es dann soweit ist. Also mal gucken, vielleicht muss ich
in der PED musst du deine Reise nach Paris für den nächsten ESC planen. Das wird hart.
Meine Reise nach Paris? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Naja, wir gucken mal. Aber auch die Schweiz wird ja sehr teuer. Ja, also ich bin dann eher für Zagreb. Na gut. Ja, wenn dir jetzt nicht noch irgendwas einfällt, das haben wir jetzt noch vergessen, dann würde ich sagen, wir schließen das Ganze mal hier. Dann würde ich sagen, ihr habt wieder den ESC Green Room gehört, den Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns natürlich genauso auch wie die Kollegin Riegel bei Bleistift Rocker, wenn ihr uns erwähnt in den Social Media, aber auch über Kommentare auf unserer Website, uns überall abonniert bei Spotify, Apple Podcast, YouTube. Also merkt euch ESC Green Room und Bleistift Rocker, alles abonnieren, was zu abonnieren geht. Und wenn ihr Lob, Fragen, Anregungen oder Kritik hier loswerden wollt über den Podcast, könnt ihr uns gerne eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de schreiben. Ja, dann hören wir uns aus Malmö wieder. Wahnsinn, dass es jetzt schon wieder so weit ist. Und ich würde sagen, dann geht's jetzt an die Quelle des Geschehens und wir melden uns dann entsprechend dann aus Schweden dann wieder. Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.